Wir hatten auch sehr wenig Stress im Polizei, aber wir hatten auch noch eine Polizei, die uns am Ohr gezogen hat.
War hier ganz anders auf jeden
Fall. Ja, natürlich war das hier anders. Oder ein Kind hat mich gefragt, ob ich schwul bin, weil ich nicht verheiratet bin. Wieso? Du bist so alt wie mein Vater.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson.
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich freue mich richtig, heute Tizzy Talks bei mir begrüßen zu dürfen.
Yeah!
Ist auch wirklich einer der wenigen Podcasts, die ich euch empfehlen kann. Dazu kommen wir gleich. Vorher aber muss er natürlich erstmal über den Fail der Woche auspacken.
Und jetzt der Fail der Woche.
Was war denn dein Fail der Woche, wenn ich fragen darf?
Frittiertes Hähnchen essen.
Wieso? Klingt erstmal voll geil.
Ja, total.
Wie?
Aber darf ich nicht mehr essen, habe ich gegessen.
Und, was dann?
Durchfall.
Aber auch geil.
Nein.
Das versteht ihr alle nicht. Du isst was, es schmeckt übelst geil und es kommt direkt wieder raus.
Ja, total geil.
Beste.
Total geil für den Körper.
Nein, aber weißt du so.
Nein, aber ich darf sowas gar nicht mehr essen.
Aber wo gibt's denn, also du meinst so paniert, frittiert?
Ja, darf ich alles eigentlich gar nicht mehr.
Okay.
Ja.
Warum nicht?
Ich hatte eine Operation.
Ja.
Und dann aufgrund dessen darf ich sowas gar nicht mehr, auch so Schokolade eigentlich, süße Getränke, ganz selten, frittiert und sowas. Also und sehr hart industriell verarbeitetes Essen auch gar nicht mehr.
Dazu kommen wir gleich. Vorher möchte ich den Leuten kurz ein bisschen was über deine Person und dich erzählen. Das gehört ja dann auch dazu, aber das braucht ein bisschen mehr Zeit, darüber zu reden, finde ich. Tizzy, ich muss ganz ehrlich sagen, ich darf jetzt Tizzy sagen oder ja. Muss ich jetzt jedes Mal Tizzy Talks sagen?
Nein, sag Tizzy.
Okay. Tizzy,
oder,
ich muss
Herr Talks.
Ganz ehrlich sagen, du bist bei mir das erste Mal aufgeploppt, als ich In The Building gehört habe. Das ist ein Podcast, der ist der Host. Kann ich nur empfehlen, werde ich auch auf jeden Fall eine Folge hier verlinken und zwar meine Favorite-Folge natürlich. Und dann habe ich gemerkt, dass du ja extrem breit gefächert bist. Alles, was mit Hip-Hop zu tun hat, eigentlich von dir abgedeckt wird. Meine Frage, wie bist du zum Hip-Hop gekommen? Wo sind deine Wurzeln im Hip-Hop? Und wie kommt es, dass du so breit gefächert bist? Ja.
Sehr gute Frage. Ich habe 92 damit angefangen. Ich bin ja ursprünglich aus Hildesheim. Mhm. Das ist in Norddeutschland, das ist direkt bei Hannover. Das ist so die Mitte. Das ist eine kleine Großstadt.
Kleine Großstadt?
Ja, das tendiert immer so irgendwas. Über 120.000 ist ja Großstadt.
Okay.
Und immer darunter ist wieder Kleinstadt. Und okay. Das ist da immer so ein Auf und Ab.
Kleine Großstadt finde ich Bombe.
Kleine Großstadt, Junge.
Aber
ich bin dann irgendwann als kleiner Junge, so 92 rum, weiß ich, dass es Hip-Hop heißt, aber schon vorher voll in Love mit Hip-Hop mhm. gewesen. Breakdance, Breaking, Leute, ne? Wir sagen immer nur Breakdance. Und Graffiti und so weiter war ja all over, das war ja überall, das haben alle gemacht. Ich habe ältere Geschwister, die haben Rap-Musik auch gehört, R&B-Musik gehört und da bin ich zum Hip-Hop halt gekommen. Und für mich war so 92 so das Jahr, wo ich auch registriert habe, ach, das heißt Hip-Hop, Graffiti, Breaking, Rap-Musik und DJing, das bin ich jetzt auch.
So. Und alles also
das,
davon.
Das bin ich jetzt auch. Ja, es war aber auch so. Jeden, den ich kannte, der irgendwas mit Hip-Hop zu tun hatte, der gerappt hat, hat getaggt. Oder also irgendwie Graffiti gemacht oder auch getanzt.
Ja, aber nicht alle haben immer alles gleichzeitig. Es gab voll viele, die konnten immer nur, die wollten unbedingt mit zu dieser Crowd gehören und auch haben diese Kultur gelebt. Also so kenne ich das.
Ja, ja.
Aber der eine konnte dann halt voll gut breaken, der andere konnte rappen, der dritte wiederum konnte weder tanzen noch rappen. Also hat er angefangen zu malen. Aus dem Malen ist Graffiti entstanden.
Mhm.
So, also oder? Ja, du warst so in allem unterwegs?
Es musste so sein. Also für mich war das so, ich wollte das alles können. Es hat irgendwie alles abgedeckt, was ich geil fand, auch als Kind. Ich habe schon immer gemalt. Ich konnte malen und schreiben und lesen, bevor ich zur Schule gegangen bin irgendwie. Ich habe ältere Geschwister. Es hört sich immer so voll creepy an. Oh, Wunderjungen. Ich habe ältere Geschwister gehabt und mir war oft langweilig. Ich war mit denen oft zusammen. Ja. Na, dann lernst du ja auch mit denen. Man kriegt das alles mit. Aber Zeichnen ist mir tatsächlich angeboren. Dieses Graffiti hat das voll abgedeckt. Nicht nur so zeichnen, sondern auch sprühen gehen. Das war einfach geil.
Was hast du dann in Hildesheim gemacht?
Ja, natürlich.
Aber dann wusste doch jeder sofort. Oder hast du
das wussten alle. Also nein, irgendwie war es in unserer Generation so, jeder wusste, was wir machen. Also wir hatten auch sehr wenig Stress in Polizei, aber wir hatten auch noch eine Polizei, die uns am Ohr gezogen hat.
Ah ja?
So, ja, ja, klar. Wir hatten auch so Dorfscheriffs, die uns nach Hause gefahren haben.
War hier ganz anders.
Ja, natürlich war das hier anders.
Okay, krass. Hattest du Glück, würde ich sagen.
Ja, aber ich war auch nicht so einer, der jede Nacht raus ist. So, das war auch nicht meine Mission, ne?
Und wussten deine Eltern auch, was du da machst?
Ja, klar. Die haben das total supportet. Die fanden das voll geil. Also die fanden generell, alles, was nicht mit irgendwas Bösem zu tun hat, fanden die gut. Die fanden halt krass, dass ich nachts rausgehe. Die dachten, ich mache irgendeinen Unsinn. Ach, du gehst sprühen, cool. Also die gingen gar nicht davon aus, dass es illegal ist, so wie alle.
Okay,
also,
okay, okay.
Aber um das abzukürzen, ich wollte das alles können. Ich habe das gesehen und dachte, ich will das alles können. Und irgendwie hatte ich auch das Glück in meinem Umfeld, dass es Leute gab, die immer mehrere Elemente abgedeckt haben. DJing, das konnte ich irgendwie nie machen. Irgendwie hatte ich im Kinderzimmer nie zwei Turntables. Aber ich glaube, nächste Challenge.
Und Breaken kannst du auch?
Auch, ja klar. Habe ich sehr lange gemacht. Habe ich bis 2001 intensiv gemacht. Dann habe ich so ein Schulterleiden gehabt. Jetzt alte Freunde, die das sehen werden, lachen. Ich habe mir auf etlichen Bandits immer den Arm ausgekugelt. Und irgendwann kam heraus, ich habe zu lockere Bänder.
Ach krass.
Und musste es operieren lassen.
Okay.
Habe ich operieren lassen. Heutzutage wird man zum Sportmediziner gehen. Aber kannte man nicht. Ey, 2001, keine Ahnung. Habe ich operieren lassen und dann konnte ich nicht mehr so tanzen, wie ich getanzt habe.
Ja.
Und habe ich halt entschieden, Moderator zu werden. Breakdance-Moderator.
Und das machst du bis heute noch?
Das mache ich bis heute noch.
Macht dir Spaß?
Ja, sehr. Tanzen ist geil.
Was ist denn so dein Favorite von den ganzen Zutaten? Wo sagst du, schlägt dein Herz am meisten? Tanzen?
Tanzen, ja. Absolut. Das Ding ist, ich mag alles davon wirklich so richtig gerne. Ich rap ja auch noch. Ich rap, glaube ich, einmal pro Woche oder so.
Okay,
ich weiß gar nicht, ob das die jungen Leute auch so machen. Aber das mache ich ja für mich. Ich brauche das für mich. Ich habe irgendwann entdeckt, das ist so wie eine Eigentherapie. Das ist so wie sich einschließen und zeichnen oder meditieren. Hip-Hop an sich, all diese Elemente waren immer so Meditation für mich. Ich habe sehr spät erst entdeckt, dass es halt so etwas ist. Ne? Ansonsten war es immer etwas, wenn ich es nicht gemacht habe, war ich irgendwie traurig, depressiv oder irgendwas hat nicht funktioniert. Ja, es hat so doll in mein Leben gehört, dass ich das halt machen musste so. Und darauf zurückgekommen zu kommen, was du gesagt hattest gerade, was war das nochmal? Mit den Elementen, ich wollte auf irgendwas da zurückkommen.
Graffiti, Rap, Battle.
Genau, und Tanzen war das, was ich immer am coolsten fand. Weil für mich war es dann so, Buchstaben müssen tanzen. Oh geil, Graffiti hat auch mit Tanzen zu tun. Im Rap hat man dann halt die Buchstaben im Rap, also im Flow zum Tanzen gemacht.
Ja.
Irgendwie hatte alles für mich mit Tanzen zu tun in dem Moment. Also war das geil. Also Tanzen.
Wie ist denn das? Sind die Breaker, also wenn die sich da so battlen und wenn ihr euch da, seid ihr da so ein bisschen harmonischer? Weil irgendwie stelle ich mir das so vor, dass die Tänzer irgendwie, also darf man Tänzer sagen?
Ja,
oder
klar,
ist
das sind ja Tänzer.
Ja, eben. Ist es da dann, also wie ist denn die Stimmung dann da? Ist das so ein bisschen entspannter, gediegener? Also gediegener, du weißt schon, was ich sagen will.
Ich darf ja auch immer mal so in die Kamera gucken.
Du musst?
Ich muss jetzt nicht.
Es tut mir leid, dass ich euch immer nicht so angucke, aber ich bin immer so gehypt von meinen Gästen, dass ich so, nein, guck da rein, unbedingt.
Ich kann nicht für alles sprechen, aber Breaking, ne? Übrigens, die nennt man hier B-Boys und B-Girls.
Ja.
Ne? Und wenn man jetzt schon sagt, wie man sie richtig bezeichnet, aber es sind ja am Ende Tänzer. Es ist eigentlich die pießigste Kultur, finde ich, im Hip-Hop.
Ja, das glaube ich dir sofort.
Aber es ist auch gleichzeitig die prolligste.
Wieso?
Wenn es um Breaken geht.
Wieso?
Es ist schon cool, ein bisschen zu schubsen, zu provozieren, weil es ist Battle. Es ist so, ich nenne auch manche ein bisschen so Rap-Tänzer, die labern die Leute so voll beim Tanzen. So weißt du. Dass es die nervös machen, dann können die nicht mehr 100% bringen und so.
Das stelle ich mir gerade so ein bisschen vor wie im Boxkampf, wenn du so deinen Gegner die ganze Zeit
so ist es.
Mal, echt, ja?
So ist es.
Boah, krass. Okay.
So ist es. Ich glaube ja auch, dass unsere Battle-Kultur ein bisschen davon kommt, so weißt du. Auch
ja, bestimmt.
Ja. Das ist schon geil. Also ich finde, das ist so meine Lieblingskultur und auch dieses Verhalten, auch diese, weißt du, es ist schön, dort Konflikte in Frieden austragen zu dürfen.
Was für Konflikte?
Viele Leute können sich zum Beispiel vielleicht nicht ab und tanzen, sind Konkurrenten.
Ja.
Du weißt, Menschen haben manchmal eine Neidstruktur im Kopf und so, neiden sich. Und Hip-Hop war immer eine gute Lösung oder Battles im Hip-Hop, um diese Konflikte zu klären. Dann schließt man sogar am Ende noch Freundschaften. Zum Beispiel gibt es Tänzer, die mögen sich nicht. Die battlen dann, die sind dann echt Feinde über Jahre, aber irgendwann wachsen die zusammen, man trifft immer wieder aufeinander und dann entstehen gute Freundschaften. Das finde ich schon sehr
geil. Ist dir sowas auch widerfahren?
Ja, bestimmt.
Cool.
Bestimmt, also im Hip-Hop, ja, safe. Auf jeden Fall. Aber es ist auch so eine, viele Leute, die dieses Peace, Love and Unity nicht einhalten, bei denen funktioniert das nicht. Also es müssen schon Leute sein, die mehr über ihr Haargel hinausdenken können. Ich habe leider keine Haare mehr.
Geil. Aber wie ist denn das für dich heute im Vergleich zu früher? Hat sich die Szene verändert?
Ja, klar, sehr.
In welche Richtung? Ist es in die Love-Peace-Richtung weitergegangen? Oder empfindest du das heute als aggressiver? Oder beschreib mal.
Aggressiver ist es nicht. Das war schon immer präsent. Wir sehen es jetzt nur mehr. Ne, durch Social Media, durchs Internet.
Auf jeden Fall.
Das war schon immer so. Die Leute erzählen manchmal und sagen, unglaublich, nein. Man konnte auch früher nicht nachts um 0 Uhr alleine durch den Bahnhof. Man konnte auch früher nicht nachts alleine um 0 Uhr.
Ja, aber ich glaube, früher war das, was dir dann nachts auf dem Bahnhof begegnet ist, nicht ganz so aggressiv wie heute.
Nein, ich wollte es einfach nur als überspitztes Beispiel.
Ja.
So, ne? Und jetzt hast du mich kurz rausgebracht. Wo waren wir? Ob das heute noch so aggressiv ist und Dings. Es hat sich sehr viel geändert. Die Leute haben sich auch geändert. Für uns war das neu. Für uns war das fresh. Wir wollten Rebellen sein. Wir wollten anders sein. Wir wollten nicht Britney Spears sein, obwohl wir auch dazu Party gemacht haben. Also wir wollten nicht diese Sachen bedienen. Wir wollten nicht zur Popkultur gehören. So, ne? Wir haben das hier imitiert, was wir aus Amerika gesehen haben. Das wollten wir sein. Was sich heute geändert hat, wir sind die Popkultur. Die Popkultur überhaupt. Überhaupt. Überall wird gerappt, überall wird getanzt. Alles, was wir an Musik hören, konsumieren oder an Popkultur, hat irgendwas von Hip-Hop. Ob es Graffiti ist, ob es Hip-Hop-Tanz ist, ob Einflüsse, die musikalischen Einflüsse, alles wird gerade beherrscht von Hip-Hop. Also es ist jetzt das ist der größte Unterschied. Wir waren früher Underground und heute ist es die größte Popkultur.
Wenn du entscheiden müsstest, beziehungsweise wenn du die Wahl hättest, Rap, Battle Dance oder Graffiti und du auf eines dieser Dinge verzichten, auf zwei müsstest du verzichten und eines dürftest du behalten.
Oh,
was
shit.
Würdest du behalten?
Naja, okay, da ich selber Breakdance nicht ausführen darf, wäre das ja doof.
Aber das würde ja auch bedeuten, dass du es nicht moderieren und nicht mehr sehen darfst.
Ah, okay. Ganz einfach. Ich würde dann, also ich kann auf Musik nicht verzichten? Scheiße, ich muss malen und tanzen können. Können wir breaken zur Musik mit hinzuziehen?
Naja, du kannst ja nicht ohne Musik breaken, deswegen ja.
Dann würde ich malen und tanzen wählen.
Das kann gehen.
Nein, das kann nicht gehen. Das muss bleiben und der Rest kann gehen.
Ah, echt?
Ja.
Krass.
Also ich bin ja kein DJ.
Malst du noch?
Ja, ja, klar.
Wirklich?
Ja,
wie?
Warst du nicht auf meinem Instagram?
Doch, aber ich, nein, so deep nicht. Ich habe mir immer nur die Sachen angeguckt, wo man dein Gesicht gesehen hat und du geredet hast.
Ach so, okay, ja, ich mal noch sehr viel.
Ja, ja. Aber jetzt legal alles.
Also malen heißt für mich, ich zeichne.
Mhm.
Ne, ich mache auch Grafiken, ich mache auch Flyer, ich mache ja immer noch so einen Kram. Und sprühen gehe ich auch. Nur das ganze letzte Jahr leider nicht so viel. Aber das Jahr davor, dafür echt sehr viel, dafür, dass ich so alt bin. Also mal gehört immer...
Er ist so krass nicht so alt. So, ey, hört nicht hin, okay? Es ist alles nur... Er will Mitleid.
Alter, aber geil.
Okay, gehe ich mit, alles klar. Den kriegst du. Warum letztes Jahr? Warum sagst du letztes Jahr nicht mehr so viel?
Na, ich bin ja ein bisschen ausgefallen. Wie gesagt, ich bin operiert worden.
Warum bist du operiert worden?
Ich hatte so eine kleine life-threatened Situation. Ich bin mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Ich dachte, ich bin jetzt der Letzte der Familie mit Blinddarm. Dann kam heraus, dass ich ein Loch irgendwie im Dickdarm habe, unter meinem Magen. Also auch noch eine doofe Stelle so. Ne, weil, also normalerweise macht der Dickdarm hier wohl so eine Krümmung, was dann zum Anus durchgeht. Und bei voll vielen Leuten entzündet sich diese Verkrümmung.
Ja.
Und dann gibt's da so Darmbläschen, die heißen Darm der Wickel.
Okay.
Und die platzen und wachsen dann auch wieder zu.
Ja.
So, das entzündet sich und dann geht's wieder runter. Ist hier dauerentzündet, habe ich mir erzählen lassen.
Sowas wie Divertikulitis, ne? Da gibt's ja auch, egal. Nee.
Ich gebe dir nur das wieder, was mir erklärt worden ist, in dem Deutsch, was ich dann auch verstanden habe.
Okay.
Also vom Arzt, der Arzt war super. Ich bin dann im Krankenhaus und dann bin ich septisch geworden. Ich bin angefangen zu zittern, ich bin grün angelaufen, mein Bauch ist so aufgequollen.
Von jetzt auf gleich?
Ja, aber ich lag da 3 Stunden. So, ne? Also die Notaufnahme war sehr voll.
Ja.
So, und dann haben die mir eine Tablette gegeben, die hat natürlich nicht gewirkt, ich war richtig am Ausflippen. Dann haben die mich direkt in dieses Röhrchen, haben nach 3 Stunden gesehen, wie ich leide, haben mich in dieses Röhrchen geschoben, direkt wieder raus und haben gesagt, das ist gerissen, du musst sofort operiert werden. Oder gleich tot, also Not.
Was?
Ja, ja. Direkt gesagt.
Die haben dich da 3 Stunden liegen lassen und haben dich dann überlebt. Wo waren das?
Also
nein.
Ich bin tatsächlich morgens um 7 und das ist jetzt die lustige Story.
Ich finde das gar nicht lustig.
Nein, aber jetzt von... Nee, ich muss noch ein bisschen, das war für mich schon ein traumatisches Erlebnis, das muss ich verarbeiten, aber immer mit so ein bisschen Humor.
Okay.
Einen Tag vorher war ich mit Reef, Magda, Gashi und noch unser ganzer anderer Anhang. Ich glaube, Debo war da auch und all die von denen noch, waren wir im Bürgeramt und haben das Buch, den Release gefeiert, Untergrundplatin von Bart Spencer. Und keine Ahnung, wie viel Cuba Libre ich getrunken habe, auf jeden Fall ordentlich. Und habe auch Hamburger noch gegessen. Ich habe quasi auch auf jeden Fall 90% meiner Berliner Freunde noch gesehen. Bin am nächsten Morgen halt nach Hildesheim und dann hatte ich diese Bauchschmerzen.
Aber hattest du die Bauchschmerzen schon, als du losgegangen bist? Oder
so ein bisschen. Ich habe gesagt, ich bin voll breit. Ich habe unwohles Gefühl. Ich glaube, es war ein Jalapeno-Burger. So.
Okay.
Und dachte, das kommt davon. Aber das war dann schon da direkt over. Das war da schon ein Loch. Ist alles schon irgendwie reingelaufen.
Boah, krass.
Und dann haben sie einmal von hier bis hier auf alles raus, sauber gemacht, zugemacht und dann alles wieder rein.
Oh, krass.
Und ich kann mich noch erinnern, dass ich gesagt habe, bitte macht alles, dass ich keinen künstlichen Darmausgang kriege, weil ich richtig Angst
gehabt.
Und dann haben sie irgendein neues Verfahren angewendet, 3 Tage Risiko. Und nach dem 3. Tag kam der Typ auch, der mich operiert hat, meinte, hast du es überstanden. Er hat echt Glück gehabt, Mann.
Boah, ist das heftig.
Ja, ja, das war echt heftig. Und ich hab's überstanden. Immer wenn ich drüber rede, denke ich so, wow, das ging in Wirklichkeit so schnell. So,
boah, ist dann übertrieben, überleg mal.
Ja. Ja.
Und jetzt musst du auf irgendwas achten?
Alles.
Was heißt alles?
Ich darf nicht mehr alles essen, so wie ich es vorhin meinte. So frittiertes eigentlich, besser nicht. Aber die Ärztin meinte, probier dich einfach mal aus.
Was passiert, wenn, also, was würde denn passieren, wenn du, könnte noch eins platzen?
Ja, oder? Na klar, also, das kann sich so
entwickeln.
Das Ding ist, das ist nie wieder wie vorher. Der Darm ist ein ganz anderes Organ, das wächst nicht so zusammen wie so andere Organe.
Okay.
Deswegen merkt man das halt auch nicht, bis es zu spät ist.
Darfst du Kaffee trinken?
Ja, habe ich sogar direkt nach 5 Tagen, wo die künstliche Ernährung aufgehört hat, damit ich auf Klo gehe und dieses, dann, ich durfte dann.
Aber du hattest von Anfang an keinen künstlichen Darmausgang.
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich wollte es auch gerade erzählen. Die haben wirklich irgendwas Neues angewandt. Ich kann das nicht erklären, da steht alles in diesen Texten drin. Aber die haben das dann zumachen können. Die meinten auch, das muss schon lange, lange, lange offen gewesen sein.
Was? Und du hast nichts gemerkt?
Nein, die haben mich auch gefragt, ob ich Durchfall hatte. Ich habe gesagt, ich bin laktoseintolerant. Ich esse ein Stück Käsekuchen und ich habe Durchfall.
Bist du wirklich laktoseintolerant oder dachtest du das nur? Weil hätte ja sein, weißt du was?
Ja, ich meine? Ja, dachte ich auch, bis ich dann wieder
getrunken habe. aber oh, da ist Milch drin.
Nein, so ein bisschen geht.
Ah, okay.
Also,
es gibt so eine Tabletten, geht, die das auch klar machen, dass du das isst. Aber egal.
Ich krieg davon Verstopfung.
Ey, dicker Mann, ey, Durchfall, Verstopfung, was los mit dir? So alt bist du doch
nur wirklich. Nein, bin ich nicht, aber das sind ja nur so Leidensthemen.
Ja,
nee,
aber also, ganz kurz, das heißt, die haben dir dann nach 3 Tagen gesagt, du hast es geschafft?
Ja, also ich bin aus dieser Risiko-Dingszone da raus. Ich war auch eine Nacht irgendwie in einer Intensivstation.
Ja.
Aber das war eigentlich die coolste Nacht, an die ich mich im Krankenhaus erinnere.
Wieso?
Ich bin aufgewacht und sah aus wie Robocop erstmal, überall Rohre, dies und das, Stoff. Und dann habe ich so gesehen, dass die mich, also ich habe nicht erwartet, dass die mich so aufschlitzen, so, ne? Und dann überall so Röhrchen sind und dies und das. Aber dann gucke ich so rum und dann hat sie mir,
Alter.
Sie hat mir Oxycodon gegeben, Schmerzmittel halt. Ne? Ich so, ist da? Und dann habe ich mich so dran erinnert im Jugendhaus, was die Kids mir so alle erzählt haben. So, ne? Ich so, sind das Oxys? Und dann lacht mich die Krankenschwester an und sagt, ja, das sind Oxys.
Geil. Geil. Und war?
Das war unglaublich. Ich habe alles in Trickfilmen gesehen.
Wirklich?
Ja, wirklich. Und immer, also die haben irgendwie 3-4 Tage geben sie die Opiate.
Ja.
Weil das auch echt schlimm wehtut, so, weißt du. Aber das war krass. Und wenn meine Familie kam, war es ja auch anders. Die wussten, ich bin total drauf.
Ja.
So.
Aber egal, Mann, Hauptsache ihm geht's gut.
Ja, total.
Und hast du das dann danach noch weiternehmen müssen oder war das dann wirklich abgesetzt?
Nein, die fahren dich nach 5 Tagen runter. Dann kriegst du Ibos. Das war wirklich schlimm. Die setzen dich 5 Tage richtig auf Heroin quasi, auf Legales.
Weil du brauchst davon ja wirklich so eine Art Entzug von diesem Oxy.
Bist du dann. Du kriegst dann quasi nur noch richtig hochdosierte Ibuprofen. Nach 2-3 Tagen war auch gut. Und nach 2 Wochen durfte ich ja, wie gesagt, aus dem Krankenhaus raus.
2 Wochen warst du?
Ja, ja. Und ich sollte mich ja auch immer bewegen. Deswegen war es halt nicht so schlimm.
Aber sag mal, und jetzt bist du immer Risikopatient? Verstehe ich das
richtig? Ja, so ein bisschen. Ich muss halt echt aufpassen. So,
und das heißt, du darfst auch keinen Alkohol trinken, vermutlich?
Will ich sowieso nicht. Also, aber die meinten, ich darf.
Trinkst du Alkohol?
Ich habe mal sehr viel getrunken, ja. Aber jetzt seit über 1 Jahr nicht mehr.
Sehr gut.
Ja. Bin ich auch stolz drauf.
Voll.
Ja.
Außerdem ist es ja auch Gesundheit. Ey, das willst du nicht nochmal.
Nein.
Und außerdem ist es, glaube ich, dann, entschuldigung, ich will jetzt nicht eklig sein, aber dann ist ja die Gefahr viel größer, dass das, was sie bei dir jetzt gemacht haben, nicht funktioniert und du wirklich einen künstlichen Darmausgang kriegst.
Genau.
Und ich kenne Männer, die gesagt haben, das ist für mich so Endstadium. Ich will so vorbei, Leben vorbei. Ich will doch nicht mit einem Beutel rumrennen.
Naja, den Beutel hast du ja nicht für immer. Den Beutel hast du ein halbes Jahr drin und dann gucken sie, ob die Entzündung runtergegangen ist und dann verbinden sie das wieder.
Ja, aber wenn die Entzündung nicht runtergeht, es gibt ja auch Leute, die müssen für immer so leben.
Es gibt Leute, die lassen sich das dann komplett rausoperieren. Da ist dann der Dickdarm wirklich draußen und die haben dann nur noch dieses
Täschchen. Ja, ist doch scheiße.
Oh Mann, Alter, was hauen wir hier für Themen aus? Leute, werdet nicht traurig. Ich hab's überstanden. Aber es
ihr dürft ruhig traurig werden und ihr dürft ihm ruhig Props dalassen und sagen, ey, du trinkst seit einem Jahr nicht, du gibst dir Mühe, deine Ernährung umzustellen. Mach mal weiter so, weil wir wollen auf dich nicht verzichten. Wir brauchen dich als Moderator, wir brauchen dich als Podcast-Host, wir brauchen dich als alles, was du machst im Hip-Hop. Deswegen, ey, das gehört doch zum Leben dazu.
Das war so motivierend, da muss ich doch mal gerade sitzen.
Aber es ist doch so. Hast du Darth Vader auf deinem
Schuh? Ja, Mann.
Ey, King, ich liebe Darth Vader.
Ich auch, guck mal, was ich hier habe.
Ach, krass. Ey, meine Jungs werden das so feiern, du weißt nicht. Sag mal, du hast gerade auch gesagt, dass du mit Jugendlichen arbeitest. Hast du gearbeitet oder arbeitest
Hab ich
du?
Sehr lange. Hab ich
was
sehr
hast
lange.
Du da gemacht?
Ich bin halt jetzt Erzieher, weil ich über 5 Jahre in der Einrichtung gearbeitet habe. Dann kann man das beim Arbeitsamt eintragen lassen. Ja. Aber ich habe Jugendprojekte gemacht. Okay. In Hildesheim habe ich selbstständig gemacht, hatte ein Büro, habe Workshops. Also ich konnte Rechnung schreiben. So, okay. Und wenn man mit Hip-Hop Geld verdienen möchte, muss man Rechnung schreiben.
Okay.
Ich hatte dann die Idee, dass ich mit der Stadt Jugendpflege zusammenarbeite, Projekte ausarbeite, Tanzprojekte, Projekte. Und das habe ich gemacht selbstständig, 5, 6 Jahre mit einem Büro in der Kulturfabrik.
Mhm.
Und bin dann mit dem Know-how nach Berlin. Aber dazwischen hatte ich ja so eine Depri-Phase und Burnout.
Warum?
Wie gesagt, alles. Wenn mich immer jemand fragt, sage ich immer alles.
Nein, nein, aber warum?
Ich habe zu viel gemacht, ich habe mir zu viel zugemutet. Ich habe mich dann irgendwann eingeschlossen. Es war zu viel.
Im positiven Sinne zu viel oder hat es dich dann einfach runtergezogen? Oder war das dann so, dass du das Gefühl hattest, du konntest dir selbst nicht mehr gerecht, also du konntest das alles nicht mehr erfüllen und hast dich deswegen
zurückgezogen? Bestimmt auch. Aus Weitem betrachtet sehe ich sehr, sehr viel.
Und wie sah das dann aus bei dir, deine Depression?
Ich war null zuverlässig, bin nicht ans Telefon gegangen, bin zu Hause geblieben, habe mich eingeschlossen. Bis ich gemerkt habe, dass ich ein Problem habe, sind 3, 4 Monate vergangen. Und ich hatte Rücklagen, ich habe es nicht wirklich gemerkt. Ich war ja auch selbstständig, wenn ich nicht gearbeitet hatte, hatte ich kein Geld. Mhm. Also musste ich immer irgendwas machen. Und ich habe Leute zu Workshops geschickt. Es gab dann schon Möglichkeiten, wie ich das irgendwie vertuschen konnte, dass ich nur zu Hause abhänge. Ich hatte ja auch ein Büro in der Kulturfabrik, da war ich ein Jahr lang nicht gewesen dann auf einmal.
Krass.
Da haben sich auch Leute gewundert, wo ist der Junge, so was macht der und so weiter.
Okay.
Mir ist es sehr spät aufgefallen mit diesem Einschließen, nicht reden wollen. Auch mir Sachen nicht eingestehen. Dieses Unzuverlässigsein ist halt auch nochmal eine harte Nummer. Die Leute verlieren dann Vertrauen in dich. Und all diese Sachen kamen einfach zusammen. Ich müsste jetzt auch bestimmt auf 20 weitere Punkte eingehen, so. Auch im engeren Kreis, im Freundeskreis oder familiär. Alle Punkte kamen auf einmal für mich so zusammen und ich habe irgendwann gecheckt, ich bin viel zu sensibel für diesen ganzen Scheiß.
Hast du das von alleine gemerkt oder hat dich jemand darauf aufmerksam gemacht?
Mich haben Gott sei Dank sehr gute Freunde darauf aufmerksam gemacht. Mir ist es nie aufgefallen. Wenn Leute sensibel gesagt haben, dachte ich immer, die dissen mich. Die sagen, sei mal nicht so, nimm nicht immer alles so ernst, sondern die meinen eher mit sensibel. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du Dinge anders wahrnimmst als wir? Aber habe ich nie so verstanden. Das habe ich später erst verstanden.
Okay. Und was hast du dann gemacht?
Bin nach Berlin gekommen. Hab ganz viel Sport gemacht mit Gilou. Gilou, ich erzähle zum 100. Mal, dass du mich nach Berlin geholt hast. Ne, B-Girl Gilou, für die Leute, die sich in der Breakdance-Szene auskennen, die kennen die junge Dame.
Okay.
Ist unsere Olympia-Dancerin. Ich bin extrem stolz auf sie. Ich sage es auch immer mit einem Lächeln. Ne, die hat alle diese Punkte gesehen und stand dann mit dem Auto vor meiner Haustür. Hat gesagt, packst jetzt deine Sachen, wir fahren nach Berlin.
Krass.
Wir sind noch mal zu meinen Eltern.
Krass.
Haben Sucuk mit Ei gegessen. Ich habe sogar noch Fotos davon und dann sind wir nach Berlin. Sie ist dann nach Amerika für 5 oder 6 Wochen und ich war alleine in der WG, wo meine Ex-Freundin übrigens mitgewohnt hat. War ein bisschen creepy.
War zu dem Zeitpunkt deine Ex-Freundin?
Nein, die hat in der WG gewohnt, wo Gilou auch gewohnt hat.
Okay, aber war sie da schon deine Ex-Freundin? Oder
ja,
ist sie?
Klar.
Ach krass, okay.
Das war ein bisschen creepy. Und auf jeden Fall, jeden Tag Sport, 3-mal am Tag Sport, ich habe aufgehört, Zigaretten zu rauchen, gut gegessen, gute Gespräche geführt, Mittagsschlaf gehalten. Also ich war so richtig auf jetzt mal entspannen und runterfahren und mal über mich selbst nachdenken. Nach 3 Monaten bin ich nochmal ganz kurz zurück nach Hildesheim, hab ein bisschen rummoderiert, bin in Deutschland rumgefahren und dann bin ich zurück nach Berlin, hat ein Freund gesagt, ey, die suchen bei Antenne Mitarbeiter, bewirb dich da mal. Ich so, nein, Mann, ich will doch nicht in Berlin bleiben. Andererseits, Radio Antenne, ich komme gar nicht auf den Gedanken, dass Radio Antenne bei uns in Niedersachsen sitzt. So, ne? Ich gehe dann hin und stehe am Halleschen Tor und ich kenne dieses Jugendhaus. Antenne, Kreuzberger musikalische Aktion, so, aber im Volksmund Antenne genannt, ja, so, weißt du?
Ja.
Dann bin ich da rein, hab mir das angeguckt, hab die da alle kennengelernt, hab 2 Wochen so Probe gearbeitet, hab mir das mal reingezogen und dachte, boah, das schaffst du nicht, Alter. Das ist ja so, wie als du klein warst, als alle asozial waren, so, ne? Ich bin eine Woche weg, hab drüber nachgedacht, hab gesagt, doch, ich mach das.
Geil.
Ich mach das. Und dann bin ich da gelandet und da war ich 5 Jahre.
Krass.
So, und da war ich dann aber tatsächlich als Erzieher angestellt, weil in Berlin gibt's ein Quereinsteigergesetz und eigentlich bevorzugen die natürlich Sozialarbeiter oder Erzieher.
Ja.
Aber der Chef, Wolfhard Schulze, alter Rocker, alter Punker, alter Besetzer von Jugendämtern und Schulen, also ein richtig geiler Typ, der hat dieses Haus erfunden, der hat meine Bewerbung gesehen, hat gedacht, ich bin Hochstapler, hat mich gegoogelt. Er hat mich gegoogelt. Er ist wirklich mit so einer Mappe gekommen.
Geil.
Und hat gesagt, ey, ich bin gläubischer Christ. Ich habe gebetet, dass ein junger Mann wie du kommt. Türkisch, kurdisch, alevitisch, sagt er so.
Egal was.
Weil sie haben vom Bezirksamt Gelder bekommen, die sie hätten echt zurückgeben müssen.
Ach krass.
Wäre aber das Aus gewesen dann von dem Jugendhaus.
Okay.
Und genau am nächsten Tag kam ich. Für ihn ist die Geschichte so. Dann hat er mir diese Mappe gezeigt mit einem meinen Projekten, hat mich halt gegoogelt, hat die Sachen ausgedruckt, dachte sich, wie kann ein Mensch das alles machen? So.
Wow.
Und dann meinte ich, okay, was stellst du dir Gehalt also mäßig vor? Haben uns geeinigt und dann habe ich da angefangen, in Vollzeit. Und das war halt echt eine Erfahrung so. Was die Kinder zum ersten Mal dort wieder seit langem erlebt hatten, dass ein Erzieher so aussieht wie die. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der so viel Spaß gemacht hat da. Weil sie kannten nur Erzieher, die im Jahresrhythmus gegangen sind, weil sie die nicht ertragen haben. Ne, also Hallesches Tor ist ein kriminell belasteter Ort, 99% palästinensisch, kurdisch und da arbeiten nur deutsche Erzieher da. Und wenn die keine nur Methodenkoffer aus der Uni haben oder aus der Ausbildung dahin gehen, die haben Schock fürs Leben.
Ja klar, aber es funktioniert ja auch nicht. Die kennen die Mentalität nicht, die kennen die Tradition nicht. Die wissen gar nicht, wie die ticken. Also es ist ja wohl...
Genau.
Also das ist ja... 1 + 1 = 2. Es ist ja logisch, dass das nicht funktioniert.
Ja.
Krass. Und du warst dann da 5 Jahre und hast mit den Jugendlichen gearbeitet?
Ja, nach einem Jahr oder so.
Hat dir das gut getan?
Ey, das war voll geil. Das hat mich so geheilt. Es hat mir eine wichtige Sache gezeigt. Ich wollte ständig herausfinden, wer bin ich ohne Hip-Hop.
Okay, wer bist du ohne Hip-Hop?
Immer noch dieselbe Person. So, ich hatte ganz dolle Angst davor, das Mikrofon an den Nagel zu hängen. Überhaupt nichts mal. Ich kann das alles für mich selbst. Ich habe ja gerade auch erwähnt, ich brauche das für mich. Das ist wie eine Therapie.
Ja.
Aber irgendwann habe ich auch mal drüber nachgedacht, aber wie wär's denn, wenn du mal schaust, wer du bist, ohne dieses, die Leute müssen dich sehen, damit sie wissen, du bist am Start. Ohne dieses, ich muss der Geilste sein, ich muss der Beste sein. All diese Sachen mal ablegen und mal gucken. Und auf einmal lande ich am Halleschen Tor und habe das nonstop.
Geil.
Obwohl ich es ablegen wollte.
Aber ist geil.
Aber in Verbindung mit der Beziehungsarbeit, die man dann mit dem offenen Treff macht, mit Kindern und Teenies und jungen Erwachsenen vor allem auch, ne, ist anders. Die holst du nicht mit Hip-Hop an, also ab. Das ist für die, die sind ja damit aufgewachsen.
Ja, ja, kennen klar. Das. Rappen. Die kennen nichts anderes. Ja,
hatte ich in der Schule.
Ja, ja, ja.
Graffiti, komm ich mal, den Graffiti. Breakdance, guck mal, ich kann Six-Step. Weißt du so? Also die schockst du nicht.
Geil.
Die hat das eher geschockt, dass ich älter bin als deren Eltern und ich rappe immer noch oder tanze immer noch rum. So. Das war halt eher sehr strange für die.
Geil.
Oder ein Kind hat mich gefragt, ob ich schwul bin, weil ich nicht verheiratet bin.
Ah ja?
Ich musste so lachen.
Oh mein Gott.
Ich so, wieso? Du bist so alt wie mein Vater. Also magst du keine Frau?
Geil, was hast du gesagt?
Bin ich schwul.
Wirst du das manchmal von deiner Familie also, auch gefragt?
Nein, natürlich. Ich glaube, jede Familie will, dass ihre Kinder gut gehen, dass sie irgendwie eine Person haben.
Klar.
Aber irgendwie ist das anscheinend nicht mein Lebenskonzept.
Weiß man doch noch gar nicht. Du bist doch noch voll jung.
Ja, genau.
Heutzutage ist alles ein bisschen anders. So. Das muss man auch zulassen. Es kommt schon zum richtigen Moment. Und wieso hast du dann da aufgehört, weil dir das so gut getan hat? Verstehe ich nicht.
Okay, ich kann dir mal ein bisschen erzählen. Das war eine super Gelegenheit, sich auch zu beweisen. Ich durfte mein eigenes Team zusammenstellen.
Ja.
Irgendwann war ich so die Leitung von dem offenen Treff. Hab eine arabische Kollegin dazu bekommen, hab mir noch einen deutschen Kollegen Kollegen ja. ausgesucht.
Es hat also alles zusammengefügt.
Natürlich. Und wir waren echt ein Top-Team. Ja. Aber wir hatten eine Leitungsebene, die nicht mit uns gerne zusammengearbeitet hat. Unser Chef, wie gesagt, Wolfhard Schulze, für mich bester Chef, den ich hier hatte. Also einziger Chef, der zu 100% an mich geglaubt hat und auch an uns geglaubt hat.
Schön.
Und der auch immer versucht hat, irgendwie zu pflastern. Vielleicht war auch das das Problem. Manchmal muss man Pflaster abreißen.
Ja.
Aber er hat es halt immer gut gemacht. Und dem Menschen hast du das auch geglaubt.
Ja.
So, der ist nie mit einer bösen Intention an irgendwas dran. So. Wir sind mit der Leitungsebene nicht klargekommen, aber das war halt leider auch seine Familie.
Ah.
Und irgendwann wurde Geschäftsführerposition ausgerufen. Okay. Ich wollte das sehr gerne besetzen. Ich meinte, mit 50 will ich nicht mehr im offenen Treff stehen.
Ja,
so.
Ja, ja.
Ich bin dieses Haus, ich bin hier drin. So, also ich habe mich hier so reingearbeitet, ich will ja auch nicht mehr weg.
Ja.
So, ne? Nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert.
Dann sollte es nicht so sein.
Genau. Ich denke auch so.
Sein. Dann ist das so.
Und wir hatten auch Mediatorinnen mit einem Team, die uns immer wieder geraten haben, wir müssen da weg, ist ein toxisches Umfeld für uns. Alle unsere Fähigkeiten werden nicht anerkannt. Wir haben auch viele Dinge immer als unterschwellig rassistisch betrachtet. Ja. So.
Habt ihr?
Ja, also mir ist es nicht aufgefallen, es ist sogar meinen Kollegen aufgefallen, dass viele der Studierten, in Anführungsstrichen Akademikerkollegen, viele meiner Konzepte und meiner pädagogischen Sachen immer in Frage gestellt haben. Wenn ich irgendwelche niedrigschwelligen Angebote gemacht habe, irgendwas, es wurde immer in Frage gestellt, aber ich bin es aus meiner Jugend gewohnt, dass die Leute mich ständig in Frage stellen, weil ich so aussehe, wie ich aussehe.
Ist das so?
Ja, ständig. Also ich glaube aber, ich habe da andere Erlebnisse in Kleinstädten gemacht. So, ne? Ich kenne noch richtige Nazi-Gangs. So. Auf jeden Fall mit diesem Verständnis, mit diesem Mindset, habe ich irgendwann gemerkt, ey krass, das machen die ja ständig mit mir. Es wird ständig alles in Frage gestellt, was ich mache, aber bei den anderen Kollegen nicht. Es hat sich dann auch summiert. Irgendwann, wie gesagt, die Abkürzung, weil am Ende sind wir alles Menschen. Ey, die sind auch in ihrer Welt bestimmt tolle Menschen, aber halt nicht in meiner, auch nicht in unserer. Ich habe beschlossen, ich kündige. Wolfhard hat geweint, ich habe geweint, wir haben uns den Arm genommen. Er hat mir nochmal gesagt, das hast du hier aufgebaut unten. Und hier hast du immer einen Platz. Ich habe gesagt, das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Er mochte Schokobrötchen so gerne. Ich habe ihm Schokobrötchen ausgegeben, so einen Kaffee. Und dann hat mein Team hinterher gekündigt. Und das hat mir halt auch gezeigt, dass ich nicht alleine mit meiner Wahrnehmung war.
Sondern das war über... Ja, krass.
Ich bin ganz kurz in alte Muster verfallen. So ganz kurz mal einschließen, Handy ausmachen. Und dachte mir dann, ja, weil ich habe einfach... Das war so emotional. Also wie gesagt, wenn ich gesagt habe, ich bin dieses Haus. Ich durfte auch abends entscheiden, wenn Chef nicht da war und so weiter.
Ja.
Auch wenn Polizei. Also es war halt immer irgendein geiler Scheiß. Es ist immer irgendwas passiert, was mich daran auch gebunden hat. So, ne? Zum Beispiel 14 bis 20 Uhr arbeiten war nicht. Ich war um 12 da, hab Sport gemacht. Die ersten Kids kamen von der Schule Sport gemacht. 20 Uhr wollten wir zumachen, Polizei kommt. 12 Polizeiwagen kommen. Irgendwelche Kinder prügeln sich. Oder irgendwer hat Drogen im Windhaus versteckt.
Eigentlich voll witzig, aber ey.
Das meine ich,
halt
aber das
Berlin,
hat,
ne?
Ja, und das hat auch,
das ist halt Berlin.
Das erdet jemanden auch. Unfassbar. Und am Halleschen Tor haben wir jedes Mal irgendwelche Rapstars getroffen.
Ja, cool.
Immer.
Cool.
Immer ging da irgendjemand vorbei.
Das war bestimmt cool für die Kids, oder?
Ja, super cool. Die Kids waren auch immer total frech, aber eigentlich auch total süß, weil bei sowas haben die sich dann nicht getraut.
Ja, glaube ich. Das glaube ich dir gerne.
Die waren super.
Ja, das glaube ich.
Was mir am meisten gefallen hat, war auch, ich war es gewohnt, dass Kinder auf mich hören. Da nicht. Wer bist du? Was redest du?
Echt?
Ja, ja.
Aber musstest du dir erstmal Respekt verschaffen?
Ich glaube noch nicht mal Respekt, sondern Liebe. Respekt wäre, wenn wir uns nicht beleidigen würden. Ja, das war auch ein viel schöneres Gefühl. Weil irgendwann haben die mich mal gefragt, liebst du uns gar nicht? Warum kommst du nicht so? Ich war eine Woche krank, Mann. Und da meinte ich...
Geil.
Die waren es gewohnt, dass die Leute krank machen und gehen.
Und nicht wiederkommen und die alleine lassen. Oh, krass.
Da habe ich gesagt, ich liebe euch alle. Und auf einmal sagt ein ganzer Haufen am Tisch wie dich auch. Ich so.
Und das sind aber eigentlich so voll die harten Jungs, die draußen andere Kinder abziehen und eigentlich nur Stress machen.
Nein,
komm.
Du marginalisierst, abziehen tut da keiner, das ist Haram.
Ja, okay, genau.
Sagen die
gibt's
tatsächlich?
Gibt's in Berlin nicht. Gibt's
Nein,
hier
das
nicht.
Ist in Berlin, hier nicht das gehabt? Gibt ja. Aber für meine Jungs, ich weiß, die haben andere Sachen gemacht, aber abziehen ging nicht.
Was haben die gemacht? Nein, erzähl jetzt nicht. Nein, das wäre nicht. Nein.
Ich habe bis heute kein Verpfiffen.
Klatschen machst du. Immer muss ich irgendwas mit dieser Lene machen. Jeder klatscht darauf.
Ehrlich?
Und ich bin voll der Punkt Podcast-Hörer.
Das hört man
und mir ist das ja. Und mir ist das, ich hasse so Hintergrundgeräusche, wenn ich andere Podcasts höre.
Pass auf, da mache ich jetzt so. Guck jetzt.
Ja, voll gut, voll gut. Sag mal,
und
hast du denn nachdem du gegangen bist noch Kontakt gehabt zu dem einen oder anderen?
Ich habe tatsächlich Ja, die haben mich noch sehr lange angerufen. Auch sehr lange über Instagram mit Video, Emma Chat und so gemacht. Ja, wirklich sehr süß. Da sind auch natürlich neue Erzieher hingekommen und so. Und die haben. Also ich muss dazu sagen, das sind Kids, die rasten aus, wenn man sie lässt. Und diese Pädagogen haben die Einstellung, beobachten, erstmal schauen, dass die Kinder auf einen zugehen. Das ist eigentlich die richtige Einstellung, aber am Hallischen Tor funktioniert das nicht. Wenn man auf die Kinder nicht zugeht und nicht irgendwas mit denen macht, dann trampeln die einem auf den Kopf rum so. Und das haben die da gemacht. Die haben natürlich das ganze Haus auseinandergenommen. Und mich haben dann da auch die Leute angerufen und gesagt, ey, komm noch mal, mach doch mal was, red mal mit denen. Ich so, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Eure Aufgabe ist es, eine Beziehung zu denen aufzubauen. Ja. Wenn ihr das nicht könnt, pfeift mal auf eure Methodenköpfe. Wenn so ein kleiner 12-Jähriger dich beleidigt, beleidige ihn zurück. Er lacht sich kaputt und alle lachen und dann ist alles cool.
Echt?
Ja, total. Es war immer so süß, wenn die irgendwas gesagt haben wie F deine Mutter, habe ich F deine Mutter zurückgesagt. Und dann haben sich immer alle kaputt gemacht.
Okay, geil.
Also mein cool. Ansatz war halt wirklich anders. Und ich würde auch sagen, wir haben uns alle sehr, sehr geliebt. Und Respekt ist was anderes. Dann beleidigt man sich auch nicht. Dann steht man auch auf, wenn ein Älterer den Raum betritt.
Ja.
So, ne? Aber das konnten die tatsächlich sehr gut. Wenn ältere Verwandtschaft vorbei kam, waren die alle Engel.
Alle ruhig?
Ja, alle ruhig.
Und was hast du danach gemacht, nachdem du dich da die Woche eingeschlossen hast?
Ich bin zu Flying Steps Academy gegangen.
Dein Ernst?
Ist mein Ernst. Ich habe mit Vatan hat auf Social Media irgendwas gepostet und ich fand deren Social Media mal ganz schrecklich. Habe ihm dann geschrieben, ey Bruder, willst du das nicht mal richtig machen? Ich suche auch übrigens gerade eine Stelle.
Ey, voll mutig so. Alles ja, scheiße, was du machst, ich kann besser.
Na, wir sind ja Freunde.
Ja, okay, aber
so, trotzdem. Also, das ist halt Hip-Hop, man flex.
Ja, ja, ist ja auch okay, ist ja auch okay. Ne?
Und natürlich kann ich alles besser als jeder andere.
Verstehe ich. Ne? Ich auch.
Genau. Nicht. Richtige
Nein.
Einstellung.
Nein.
You got one opportunity.
Genau.
Choose it.
So. Genau so.
Auf jeden Fall habe ich ihm geschrieben, bin hin, hab mir die Bude angeguckt. Also ich kenne ja auch die Erkenntnis.
Ja.
Also wie gesagt, wir kennen uns seit 25 Jahren oder so. Ne? Bin ich hin, hab ein paar Sachen für ihn gemacht. Offiziell war ich aber noch krankgeschrieben zwischen dieser Kündigung und dem Jugendhaus. Und dann habe ich da 2 Wochen gearbeitet, Probe. Und er meinte, komm, arbeite. Und ich so, nein, ey, ich weiß nicht, komm gerade von da. Und ich bin tatsächlich in eine Gesprächstherapie auch gegangen nach der Karma. Da sind sehr viele Dinge passiert, die ich verarbeiten musste, was mir auch die Mediatorin empfohlen hat. Das nicht in mich reinzufressen, alleine zu verarbeiten, sondern es vielleicht einmal mit einem professionellen Menschen zu probieren und zu verarbeiten.
Und?
War super, habe ich gemacht. Ey, 3 Monate.
Guck mal.
Bombe. Und,
hast du dafür irgendwie blöde Sprüche kassiert, wenn ich frage?
Nee, nie. Tatsächlich nicht. Aber in meinem Alter kassiert man auch keine blöden Sprüche.
Das sind
mehr.
Die Jüngeren, meinst du?
Denen erzählt man das ja gar nicht mehr. Wenn ihr das jetzt mitkriegen, wenn ihr das hört, ey, ihr könnt mich gerne auf ansprechen. Aber früher wäre man ja als Volltrottel tituliert worden.
Guck. Safe.
Ja.
So, aber es gibt auch gewisse Kulturkreise, in denen gibt es sowas wie Therapie gar nicht so. Das ist so voll verpönt. Es ist bei mir tatsächlich auch so, dass, also ich weiß, dass wenn du irgendwie was hast oder so und du sagst, ich müsste mal einen Therapeuten aufsuchen oder wenn du jemanden Älterem sagst, so ey, willst du nicht mal mit einem Therapeuten reden, dann ist das so Beleidigung auf aller letzter Ebene so.
Ja, ja.
Tiefer kannst du einen Menschen nicht beleidigen so. Was willst du sagen? Meine Mutter würde selbst, also nicht, dass meine Mutter, aber meine Mutter würde selbst sagen, was, bin ich verrückt oder was? Wo ich mir
genau.
So denke, Mama, man geht nicht zum Therapeuten, nur weil man verrückt ist, sondern Therapeuten tun was für einen. Für mich muss niemand was tun. Das wäre so selbst die Reaktion. Deswegen frage ich, wie das bei dir so ist. So.
Als ich, glaube ich, meinen Eltern erzählt habe, ich gehe in eine Gesprächstherapie, hat mein Vater zu mir gesagt, du weißt, wir sind an allem schuld. Ne?
Ey, liebste Grüße an deinen Dad. Ne? Bester
ich
Mann.
Ich sollte mich damit anfreunden, dass auch bei ihm sind seine Eltern an allem schuld. Ne? Und dann bin ich in diese Gesprächstherapie und tatsächlich ging es in der ersten Woche um meine Familie.
Krass.
Ich hatte aber ein Problem damit, dass es jemand war, der nicht aus meinem Kulturkreis ist. Es ist, glaube ich, nochmal wichtig, das habe ich sehr spät verstanden, weil ich da auch nicht belesen war. Gott sei Dank war ich in diesem Jugendhaus. Ich habe da echt viel mitbekommen, also auch viel angelesen. Es gibt gewisse Dinge, die traumatische Erlebnisse erzeugen, die in meinem Kulturkreis präsent sind.
Ja.
Nicht in einem westlichen Bild vom Kulturkreis.
Okay.
Da kann es sein, dass ein Therapeut das nicht nachempfinden kann und Dinge sagt, die eigentlich gar nicht gut sind für mich.
Okay.
Zum Beispiel, keine Ahnung, mein Vater hat mir 2 Backpfeifen gegeben und ich habe ein Traumata. Lösen Sie sich von Ihrem Vater. Aber die 39 Jahre dazwischen oder 44 Jahre dazwischen, wie er ein super Daddy war, soll ich verleugnen? Also es gibt so gewisse Kleinigkeiten. Und in dieser Gesprächstherapie war das Tolle, dass genau das passiert ist, was mein Vater gesagt hat. Sie müssen ihren Eltern verzeihen.
Das ist okay.
Es war super. Was auch an dieser Gesprächstherapie toll war, wenn man erzählt und sich für viele Dinge die Schuld gibt, aber ein außenstehender Zuhörer sagt, nein, das ist ja ihre Aufgabe gewesen, selbstlos zu sein. Es war ja ihre Aufgabe, das und das zu tun. Und das war schön. Das
ist richtig gut, oder?
Ja, und nach 3 Monaten hat er mir gesagt, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Weil ich empfinde, dass sie ihre Trauer unterdrücken. Sie gehen nicht offen mit ihren Drucksituationen. Also er hat mir sehr vieles über mich gesagt, was ich eigentlich gespürt habe, nicht wusste. Ich konnte das gar nicht so in Worte greifen.
Okay. Wie
er, ne? Ich sag nicht, er hatte recht. Das hat mir aber so sehr geholfen, dass er mir die Entscheidung gegeben hat, ob wir jetzt die Therapie weiterführen müssen oder ob ich mal einsehen kann, dass ich meine Emotionen mal fühlen muss.
Okay.
Einfach wirklich fühlen. Ich muss nicht stark sein, ich darf traurig sein. Ich darf mich aber auch, wenn ich mich öffne, muss ich auch erwarten, dass Leute das nicht annehmen. Ich muss das immer erwarten können, müssen, dürfen. Ich glaube, dürfen war der richtige Ausdruck. Ich darf erwarten, dass die Leute es nicht annehmen, muss damit umgehen können. Es waren so viele Punkte, ja, genau. Und dann habe ich mir echt überlegt, ob ich das weiterführen will. Und dann bin ich eine Woche später hin und meinte, nee, das hat mir echt, seit einer Woche denke ich an nichts anderes, hat mir sehr geholfen.
Geil.
Und dann bin ich zur Academy, habe gesagt, okay, ich fange fest an.
Hammer. Hammer. Und das hast du dann auch gemacht?
Habe ich gemacht. War eine geile Zeit und es war eine sehr gute Abbildung.
Hast du so deine ganzen, also wenn ich fragen darf, weil wir waren ja beim Thema Depression und Burnout, hast du das Ganze so verarbeiten können? War das dann auch gelöst durch die Gesprächstherapie? Warst du da geheilt oder war das eigentlich nur eine Verdrängung? Dadurch, dass du beschäftigt warst, dadurch, dass du mit Kindern und...
Ich habe verdrängt durch diese Jugend- und Kinderarbeit. Das
und
war
hast,
auch schön.
Hast du das dann aber aufgearbeitet in der Gesprächstherapie?
Jein. Ich habe die Dinge aufgearbeitet, die mir am wichtigsten waren.
Okay.
Auch die Dinge, die am traumatischsten am Hallischen Tor waren. Also okay. Um ein paar Beispiele zu nennen. Machete im Kopf, abgestochene
was?
Jugendliche. Ja, natürlich. Also ich habe alles, ja, nicht gelogen, Retalk. Alles, was man meistens
wie, irgendwie Moment.
Mehringdamm Kinder? Gelesen hat. Kinder? Ja, Jugendliche, klar. Teenies.
Du hast es gesehen?
Ja, klar. Na klar, viel Spaß. Also, wenn ein paar von meinen alten Kids da sind, kommentiert ist. Also, da sind halt Dinge passiert. Also, ich lache jetzt. Ne, ich weiß
nicht,
dass
das von
mir...
Meine Kinder dürfen da nie hin, weißt du, ne?
Ich will ja nicht sagen, dass es ständig so ist.
Ist mir egal.
Aber es gab eine Jugendgruppe, die wirklich sehr krass war. Aber so krass, wie sie auch waren, so gern hatte ich die auch, weil die sich mir gegenüber immer sehr geöffnet
haben. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Haben. Und die haben sich untereinander bekriegt, so halt. Ne?
Geht gar nicht.
Nein, geht auch nicht. Ich will es nicht verteidigen.
Geht gar nicht.
Ich erzähle dir aber nur von Erfahrung.
Ja, verstehe ich, aber geht gar nicht.
Und ich weiß halt zum Beispiel auch, dass viele jetzt 4, 5 Jahre im Knast waren.
Krass.
Erste Adresse war ich teilweise. Oh. Mit, hey, bist du noch in der Antenne? Können wir vorbeikommen? Und wenn die gehört haben, ich bin nicht mehr da, waren die richtig traurig. Die wussten überhaupt nicht scheiße. Ich dachte, ich, die hatten immer so eine Sicherheit.
Halten, Fels.
Genau, und dann war ich aber nicht mehr da. Leute, ich will diesen Ort nicht verteufeln, der ist wunderschön. Die Leute gehen auch wirklich sehr sozial miteinander um. Wenn jemand 5 Euro hat, haben 20 Kids 5 Euro. So ist es nicht, aber es gibt Strukturen, die sind nur einsehbar, wenn man live dabei ist. Und diese Strukturen sind auch nur präsent, wenn man ein Auge dafür hat. So, und das hat man nun mal, wenn man 5 Jahre da arbeitet, Tag ein, Tag aus. Aber für jeden normalen Menschen, da sind auch viele Studenten, die da wohnen, normale Menschen, also die bekommen davon gar nichts mit. Die bekommen im höchsten Fall, nachts einen Polizeieinsatz mit und wissen nicht, was passiert ist.
Okay, nicht meine Hut auf jeden Fall.
Nein, aber ich fand's also...
Ja, verstehe ich, ist ja auch okay, aber nein. Und das heißt, das konntest du dann aber ein Stück weit verarbeiten in der
Therapie. Das auf jeden Fall.
Ja?
Was mir auch geholfen hat, war, dass nach dem ersten Mal, wo ich mich wirklich 6 Monate eingeschlossen habe und auch niemandem erzählt habe, was mit mir los ist, wo ich das alles in mich reingefressen habe und so weiter, da habe ich ja was mitgenommen. Das darf nie wieder passieren.
Warum?
Weil ich mich elendig gefühlt habe. Ich habe mich nicht wie ein Mensch gefühlt.
Das ist eine gute Aussage.
Ja, und ich wollte nie wieder dieses Gefühl haben.
Das ist gut.
Und vor allem wollte ich nie wieder dieses Gefühl haben wegen Menschen. So, und in erster Linie nochmal, ich habe mir immer für alles die Schuld gegeben. Ich habe immer gesagt, du programmierst ja deine Realität. Du machst dir Dinge, woraufhin die Leute reagieren. Also bist du auch zu 99% schuld. Aber auch mal zu sehen, dass man tatsächlich das falsche Umfeld haben kann.
Ja.
Dass Menschen auch sehr toxisch sein können. Dass ein Mensch auch zuständig sein kann dafür,
absolut.
Dass dich 99 Menschen schlecht behandeln.
Absolut.
Das kann, deswegen sind die meisten Leute in Behandlung.
Absolut. Deswegen, so. Ich habe auch neulich mit meinen Kindern geredet und irgendwie ging es da um Freundschaften und so. Und dann meinte ich ganz ehrlich, wenn du deine Freunde an einer Hand abzählen kannst, dann bist du so reich, dann bist du so gesegnet, wenn du weißt, dass diese fünf, ich meinte auch schon, zwei würden reichen, einer würde reichen. Es muss dieser eine Mensch sein, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Weil das andere, das sind Bekannte, das sind Freundschaften so, aber die werden sich verlaufen. Außerdem seid ihr Kinder. Freunde kommen und gehen. Ich meine, es ist ja selbst im Erwachsenen-Dasein so. Weißt du, aber man als Erwachsener geht man anders in eine Freundschaft rein. So man guckt anders auf Dinge. Aber ja, das ist richtig. Menschen aber nicht Menschen, sondern meistens sind es Freunde, die toxisch werden.
Genau. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich in meinem Umfeld gar nicht mehr Leute habe, die mich seit 10 Jahren kennen. Also wirklich kennen, die immer an meiner Seite sind so. Weil ich aber auch so ein fluktuierer Typ bin mit Rumreisen, Dinge machen, gerne Menschen kennenlernen. Und wenn sich dann Menschen mehr für mich interessiert haben, aber ich Interesse an was anderem hatte, war das bestimmt verletzend für Menschen so.
Ja.
Das habe ich aber nie so wahrgenommen.
Aber schön, dass du es jetzt tust.
Ja, na klar. Also ich, wie gesagt, ich reflektiere Dinge anders auch schon sehr, sehr lange. Aber es zählt auch immer dazu, ob das Menschen annehmen, wenn man ihnen das erzählt. Viele bleiben ja auch bei einer Version von einer Person stehen, die schon 20 Jahre alt ist. So.
Ja.
Und das ist halt das Gefährliche daran. Am Ende ist es so, man ist immer selbst dafür verantwortlich, wie die Sachen funktionieren und wie man sich auch dabei fühlt. Und das war diese Sache halt. Ich wollte mich nie wieder so fühlen und habe da beschlossen, ich muss die Dinge jetzt mal aufarbeiten oder abarbeiten.
Finde ich super.
Aber ich hatte zum ersten Mal in Berlin echte Freunde. Ich hatte auf einmal Leute, die mich jeden Tag auf der Arbeit erleben und auf einmal hat die Freunde auf der Arbeit. So was gab's gar nicht. Ich habe immer in irgendwelchen Agenturen gearbeitet oder auf Rechnung oder du weißt Hip-Hop.
Bist du mit denen noch befreundet?
Ja, ja. Ich bin noch mit vielen befreundet davon so. Auch mit manchen nicht mehr. Manchmal zerläuft es sich so. Aber die so Freundschaften zu haben, wo die Leute wissen, wie man tickt. Man ist 3 Stunden nicht erreichbar. Das passt nicht zu Jay. Alte Freunde von mir vor 20 Jahren würden sagen, ha, typisch Jay, der geht manchmal auch eine Woche nicht.
Krass.
So weißt du. Und dann,
aber es ist eine schöne Entwicklung, voll gut.
Ja, so also das war neu für mich, auch Rückenhalt zu haben.
Und hattest du seitdem nochmal so eine Phase, dass du in so ein Loch gefallen bist? Oder ist seitdem eigentlich immer alles so verlaufen?
Nie wieder so. Ich habe immer meine Löchlein, aber ich habe irgendwann akzeptiert, ich bin halt ein Freak, ich bin Künstler. Ich darf, wie der gute Herr es gesagt hat, ich habe mir echt eine Damals-Therapeut gewünscht, aber es war ein Herr. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, ich darf traurig sein, ich darf es ausleben und ich darf, wenn ich möchte, auch mal 3 Tage mit niemandem Kontakt haben.
Voll.
So. Und seitdem ich das mache, passiert das nicht mehr.
Perfekt.
Ja, ja. Ich habe ja immer so gedacht, das geht nicht.
Ja. Darf man nicht, geht nicht. Aber jetzt darf man.
Jetzt darf man.
Voll schön.
Jetzt geht.
Ich hoffe, das bleibt so.
Ja.
Du hast ja jetzt auch aus diesem emotionalen Thema raus.
Oder?
Voll geil. Voll gut.
Einmal atmen.
Einmal voll gut. Nee, ich finde es sehr, sehr wichtig, so eine Sachen auch zu erzählen, weißt du? Ich meine, ich hätte jetzt mit dir die letzten 40 Minuten oder was auch immer das jetzt ist, darüber reden können, was du alles beruflich schon erreicht hast und was du alles schon getaggt hast und was du alles schon gemalt hast und wen du schon alles in deinen Podcast als Gast hattest. Aber darum geht's mir ja nicht. Ich will ja was über dich haben. Und dass du mir das jetzt hier gerade erzählt hast, ja, macht mich, ich freue mich darüber, dass du so offen und ehrlich damit umgehst. Viele Männer, muss ich dir sagen. Aber nein, auch Frauen haben tatsächlich ein Problem damit zu sagen, dass sie an einer Depression oder an... Und überhaupt möchte ich sagen, dass ich immer sehr vorsichtig damit bin, wenn mir jemand sagt, er war depressiv oder ich frage dann extra nochmal, weil mir geht, also heutzutage geht man viel zu lax mit dem Wort Depression um. Ich habe damit echt ein Problem, wenn mir jemand sagt, so, ich bin heute depressiv. Mann, fuck you, Alter, du weißt gar nicht, was es heißt, depressiv zu sein, weil sonst könntest du mir nicht sagen, du bist heute depressiv. Geht nicht, gibt's nicht. Du bist nicht ein fucking Tag in deinem Leben depressiv, sondern entweder du bist es und das ist die Hölle an Schmerzen für denjenigen, der darunter leidet. Ich darf das sagen. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass man das auch als, es ist eine Krankheit, die aber eine so Verborgenheit hat, weil sie für jeden Menschen anders ist. Du kannst nicht sagen, ey, ich habe Depressionen und das ist dann die und die Symptome, wie bei einer typischen Erkältung so. Ich habe Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, sondern bei dir sieht es ganz anders aus als bei mir.
Natürlich.
Oder bei. Aber es ist ein sehr, sehr deeper Schmerz, über den man reden muss. Weil nur so kann man es schaffen, da rauszukommen. Und vor allen Dingen nur so schaffen wir es, Menschen zu helfen, die vielleicht auch merken, dass sie sowas haben könnten und die sich dann auch trauen, so was dagegen zu tun, weißt du?
Ich glaube, eine ganz wichtige Erfahrung war, dass ich um Hilfe gebeten habe und habe sie nicht bekommen. Also nicht in meinem Freundeskreis. Das war eine sehr schlimme Erfahrung.
Ja, glaube ich.
Und dann hat man auch aufgehört zu reden. Das ist auch nochmal so ein Ding. Wenn Leute das erzählen, ich war mir ja gar nicht bewusst, dass ich einen Burnout hatte. Also irgendwann, ich habe Freunde, die sind Therapeuten, die haben auch irgendwann gesagt, dass sie, also das sind Leute, die mich auch aus meiner Kindheit kennen,
ja,
die auch so gewisse Macken in meinem Erwachsenenalter noch sehen. Das finde ich halt wiederum cool, wenn man so eine Leute hat.
Ja.
Die haben mir gesagt, Digga, du hast einen klassischen Burnout.
Krass.
Das ist wirklich klassisch so.
Und jetzt stell dir mal vor, wie viele Leute, es ist für mich voll so, weil stell dir mal vor, wie viele Leute es gibt, die suchen irgendwo versteckt um Hilfe und sagen so, ey, ich hab irgendwas, ich kann es nicht beschreiben, ich bin traurig, irgendwas stimmt und keiner nimmt die ernst.
Genau.
Weißt du, wie hart das ist?
Aber wenn es Menschen sind, die ständig in der Opferrolle sind, nimmt man ernst. Ich war immer der Starke, immer der Motivator, immer der Coach, immer der Workshopleiter. Ja. Irgendwie war ich immer der Ältere, der zuständig war.
Ja.
Aber ich hatte irgendwann, war das mal so viel, dass ich einen schwachen Moment hatte und ich erinnere mich eigentlich nur noch an eins. Ich habe um Hilfe gebeten, nicht nur einmal, und keine bekommen. Aber ich war zu schwach, um meine Familie nach Hilfe zu bitten. So.
Ja, weil da schämt man sich ja auch ein Stück.
Auf jeden Fall war da ein Schamfaktor, hat eine Riesenrolle gespielt. Ja. So. Das gilt es auch immer zu überwinden, Leute.
Ja.
Das ist das oberste Ding so. Und in Berlin habe ich zum ersten Mal erlebt, dass es nicht so ist. Als ich gesagt habe, ey, ich kann nicht zur Arbeit kommen. Sagt Wolfert, wieso streikst du wieder? Ich habe manchmal gestreikt, Leute. Und er hat das auch akzeptiert. Er hat doch gesagt, wie lange streikst du? 10 Tage? 12 Tage? Ich so, den ganzen Monat. Sagte, wir telefonieren morgen. Meistens bin ich dann wieder zur Arbeit.
Wegen den Kids.
Ja, na klar. Aber wenn ich gesagt habe, ich kann nicht. Deine Tochter hat mich abgefuckt oder dies und das. Ich erzähle ihm auch die Punkte. Er sagte mir, ey, ich verstehe das total.
Das ist
bleib mal so bis Freitag wertvoll zu Hause. So. Und dann kommst du Montag in alle Fälle.
Ja, aber wir haben einfach verlernt zu reden. Ja. Was heißt, wir haben verlernt zu reden? Ich glaube, viele haben auch einfach Angst zu sagen, was sie fühlen und was sie denken, weil sie auf Ablehnung stoßen und weil sie nicht ernst genommen werden. Und das ist, darum sage ich ja, ich ganz achtsam bitte mit dem Wort Depression, depressiv, Burnout und allgemein so Krankheiten, die nicht so Kopfschmerzen, nicht diese klassischen Dinger so, ich will jetzt nicht psychische Erkrankungen sagen, weil das klingt dann immer gleich so, aber so ist es gar nicht gemeint. Aber es ist halt, die Psyche leidet und die Psyche ist so ein sensibles Konstrukt in uns drin. Und wenn die Seele Schmerzen hat, dann, das ist ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema.
Das hast du gut gesagt. Wenn ich es nochmal so bezeichnen würde, dann würde ich sagen, meine Seele hatte ganz dolle Schmerzen.
Ja.
So, und das war's auch. Das war's auch. Kennst du dieses Reel, wo jemand so einen schwarzen Anzug halt auf jemanden so drauflastet, wie sich Depressionen anfühlen, wenn man morgens aufsteht? Mittags, da ist so ein Mensch, der die ganze Zeit auf einem anderen Menschen auf dem Rücken liegt. Ey, besser hätte man es nicht darstellen können.
Naja, manchmal liegt bei mir die ganze Welt da hinten.
Genau, und das symbolisiert das.
Ja, es ist echt heftig.
Und das war wirklich heftig. Und das nochmal zu erleben im Erwachsenenalter,
ja,
dass dann Leute einem wirklich zuhören. Und auch die Mediatorin, die hat mir das empfohlen. Die hat mir empfohlen, tatsächlich diese Gesprächstherapie zu machen. Und die hat mir auch 2 Jahre lang gesagt, ich soll kündigen. Und ich habe immer gesagt, kann ich nicht.
Ja, aber sie hat dich gesehen.
Ja, die hat mich wirklich gesehen. Sie hat auch immer gesagt, jedes Haus wird sich freuen, wenn du da bist. Ich habe gesagt, aber in keinem Haus bin ich mein eigener Chef.
Ja, und wahrscheinlich wusstest du auch, dass du dort so gebraucht bist von den Kids, weil du die verstanden hast. Hast ja auch gesagt.
Ja, ich habe auch meine Kollegen geliebt.
Verstehe
und alles,
ich auch.
Was da war. Und vor allem, ich konnte mich ja da ausleben. Ich habe jeden Tag Graffiti gemacht.
Ja,
ich habe das Bezirksamt dazu gebracht, mit einem Bildungsauftrag mir jeden Monat 300 Euro für Sprühen. Und dann sagt die Dame zu mir, wir bezahlen hier seit 30 Jahren Graffiti-Aufträge, keiner kam
ist
mit irgendeinem Bildungskonzept dahinter, dass man das halt als Bildungsauftrag
erzählen kann. Ja, richtig schlau.
Das haben wir gemacht, neue Medien, Computer, Videoschnitt, Musik, Studio.
Finde ich super.
Das war cool.
Jetzt einen kleinen Sprung zu heute. Du hast In the Building, das ist so ein Interview-Podcast, würde ich sagen, wo es hauptsächlich um Hip-Hop geht.
Ja.
Du interviewst eigentlich bunt durch die gesamte Hip-Hop-Landschaft Leute.
Wie du gemerkt hast, ist es auch mehr ein Talk.
Ja, genau.
Ich bin mit Fragen nie vorbereitet.
Ja, aber das muss man auch nicht, glaube ich. Also manchmal bin ich mit Fragen vorbereitet, weil ich mir denke, so sonst merkt der, wie unwissend ich bin. Aber meistens funktionieren diese Fragen nicht, weil das ist dann so gekünstelt und das mag ich nicht. Du machst jetzt aber ein neues Projekt und das heißt Gastarbeiters
Best.
Genau.
Gastarbeiters Best.
Das wird auch ein Podcast werden.
Genau.
Magst du uns kurz erzählen, um was es da gehen wird?
Also Gastarbeiters Best ist was ganz anderes als die Hip-Hop-Formate, die ich mache.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Das ist auch nicht mit Leuten, die man kennt, sondern es ist...
Ganz normale Menschen. Cool. Vielleicht auch mal Leute, die man kennt. Mhm. Viele waren ja gar keine Gastarbeiter-Kids. Viele sind ja Geflüchtete und so weiter. Ich will denen jetzt nicht ihre Geschichte wegnehmen. Wir haben alle parallele Geschichten. Aber bei Gastarbeiters Best geht es darum... Ich hatte mal eine Rap-Crew, wo ein Freund von mir gerappt hat. Wir sind Gastarbeiters Best, haltet uns fest. Dies und das. So. Wir sind halt so krass. Und ich habe mich bepisst vor Lachen über diesen. Er ist so cool, er hat sich immer so eine Sachen ausgedacht. 30 Jahre später poppt das bei mir auf, als ich die Idee hatte, ey, ich habe Bock, einen Podcast zu machen, wo ich über Dinge rede, die ich mit meiner Familie erlebt habe. Auch so, mein Opa hat das erste Reisebüro zum Beispiel in Berlin, wo alle Gastarbeiter ihre Tickets gekauft haben.
Ah ja?
Ja, da gibt's halt Stories über meine Familie, die habe ich als Kind nicht mitbekommen, aber die sind halt interessant und die spielen eine Rolle bei mir.
In Berlin war der?
Ja, die waren in Berlin. Die sind irgendwie, das kann ich mal abkürzen kurz, damit wir zu dieser Idee zurückkommen. Mhm. Der ist damals irgendwie über Hamburg, Hannover, Hildesheim, da wo die halt sein durften als Nicht-Gastarbeiter, weil der ist als Tourist aus der Türkei weg. Der ist halt geflohen als Tourist hier da und immer gejobbt. Und das. Und die sind dann alle in Hildesheim geblieben. Okay. Und da ist meine halbe Familie geboren.
Wow.
Und dann hat Berlin damals den Leuten Geld gegeben.
Okay.
Dass sie nach Berlin ziehen. Ne, alle Punks sind ja nach Berlin geflüchtet, damit sie keine Bundeswehr machen müssen. Und Berlin hatte keine Einwohner. Das will man sich mal vorstellen.
Was?
Die haben Geld bezahlt, dass die Leute nach Berlin ziehen. Nach West-Berlin. Ne, Kreuzberg sah ja aus wie die Bronx.
Ja, ja.
Ich war nie in der Bronx, kenne nur die Fotos. Ja. So, ne, sah ja aus wie die Bronx. Und da sind die nach Berlin. Und mein Vater und meine Mutter sind in Hildesheim geblieben.
Krass.
So, und die haben uns dann halt bekommen.
Haben die sich hier kennengelernt, deine Eltern?
Die haben sich in Hildesheim kennengelernt, ja.
Das ist süß.
Ja, das ist echt süß.
Und ihr kommt aber ursprünglich aus der Türkei?
Ja, wir kommen aus Dersim. Mein Vater kommt aus Dersim, das ist ein kleiner kurdischer Ort in der Türkei. Und meine Mutter kommt aus Bursa aus der Türkei.
Wo ist das Erste?
Das Erste ist 4000 Kilometer irgendwie nochmal durch die Türkei durch. Irgendwie vor Irak, dies und das. Da
ja.
In der Nähe. Also am anderen Ende der Türkei.
Ich glaube, eine Freundin von mir kommt daher, weil das ploppt gerade.
Da sind voll viele. Total.
Und die ist auch voll schön.
Was willst du mir damit sagen?
Nein, gar
Single?
Nicht.
Single?
Nein, verheiratet, zwei Kinder, sorry. Aber geil. Okay, krass. Und die haben sich, also die wohnen ganz unterschiedliche Orte in der Türkei und haben sich dann in Hildesheim kennengelernt.
Genau. Und diese ganze Geschichte ist echt süß. Und ich habe mal irgendwann darüber nachgedacht, weil ich wollte immer so ein bisschen aus meiner Kindheit erzählen. Schule war für mich ganz schlimm. Ich habe erst im Erwachsenenalter gemerkt, wie schlimm Schule eigentlich für mich war. So, und all diese Dinge. Und dann aber, je mehr ich...
Ja, du bist nichts Besonderes.
Nein.
So, für aber mich war Schule auch nicht gerade geil.
Aber diese Geschichten bei Gastarbeiterkids, die gleichen sich alle. Und ich wollte irgendwann das mal erzählen. Immer wenn ich mit Freunden an einem Tisch sitze, egal welcher Background, Russisch, Türkisch, Arabisch, Spanisch, Kroatisch, egal was, alle kennen dieselben Geschichten.
Safe.
Und wenn dann immer ein deutscher Freund mal wieder dabei ist, dann kommt, bei uns war das nicht. Bei uns durften wir beim Mittagessen nicht reden. Oder dieses, ich gehe meinen Kumpel Christian besuchen. Christian, ist jetzt Mittag. Du musst hier im Zimmer bleiben
oder
nach Hause gehen.
Oh mein Gott, das ist so das Schlimmste. Oh mein Gott, das ist so das Allerschlimmste.
Und jetzt weißt du...
Und jeder, also... Jetzt. Ey, das ist so ein Running Gag bei uns zu Hause.
Siehst du, bei uns auch. Oder es gibt...
Nein, aber kennst du das nicht so? Es war so früher auch so, hä, wie ist nicht genug Essen da? Eher ist Mama und Papa nicht, als dass irgendein Freund oder Freundin von mir nichts zu essen kriegen würde.
So ist es.
Gibt's nicht. Und es war auch immer so, irgendwann so meinte mein Mann so zu mir, also wir hatten so, bei uns ist eh immer genug zu essen da. So, Mann, wir sind Ausländer. Ausländer haben immer einen vollen Tisch. Er muss sich biegen, sonst ist irgendwas kaputt.
Sonst ist was kaputt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann irgendwie habe ich so, war da was? Und ich habe gewartet und er so, hä, warum nimmst du nicht? Ich so, nee, ich will erstmal das alle anderen nehmen. Und er meckert mich voll an. Er so, ey, bist du bekloppt? Guck mal, wie viel da noch ist, Mann. Wir können zweimal davon satt werden. Hör auf, dich wie meine Mutter zu benehmen und so. Und ich dachte so, ich habe so darüber nachgedacht. Ja. Hab mich dann so wiedergefunden. Weißt du, so,
siehst du,
war so,
und darum geht's bei Gastarbeiters.
Aber kennst du das auch?
Genau das. Ja. Es ist genau das. Deswegen jetzt nehme ich das auch als Beispiel.
Ja, es ist so ein Standard.
Es ist der richtige Standard. Ja. Und das habe ich aber bei meinen ausländischen Freunden nie gehabt. Bei keinem Polen, bei keinem Italiener, bei keinem, sogar Raphael, mein Bruder, mein alter Bruder, ich küsse die Seele deiner Mutter. Er hat mir beigebracht, was auf Italienisch Hunger heißt. Mamma fame. Und wenn ich das gesagt habe, hat die gute Frau Nudeln und Kalbsfleisch gemacht.
Oh, lecker.
Was ich Italiener machen, was ganz schnell geht, aber italienische Lecker. Version. So mit, ne, nur Öl und Knoblauch. Und dann, ich habe einfach in 5 Minuten, und ich musste mich nicht schämen. Ich musste mich schämen, wenn ich kein Essen, nicht nach Essen gefragt habe.
Ja.
Weil wenn ich von 9 Uhr morgens bis mittags bei denen war und nicht gesagt habe, ich habe Hunger,
dann war was
gelabert von der Mutter.
Kennst du das auch, wenn man am Tisch sitzt und isst und egal ob Gäste oder eigene Familie, was auch immer, dass man dann immer sagt, ey, du hast noch nicht genug gegessen oder schmeckt's dir nicht?
Ja, ja, natürlich,
wieso,
natürlich.
Wieso schmeckt dir nicht? Du isst nicht genug. Kennst du das
du
auch?
Du hast nur einen Teller gegessen.
Ey, ist viel zu wenig.
Ja, 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 viel zu wenig.
Voll unhöflich, ja.
Ja, ja, außerdem gibt's noch Nachtisch.
Ja, genau.
Und nach dem Nachtisch gibt's noch einen Nachtisch.
Und so nach dem zweiten Nachtisch, halbe Stunde Pause, dann fängt alles wieder von vorne an.
Ja, ja, und dann gibt's noch mal Baklava. Und ja, ja.
Baklava oder Schokolade?
Baklava, ja? Auf jeden Fall.
Baklava oder Kuchen?
Baklava.
Baklava oder Eis?
Baklava.
Wirklich?
Ja. Aber kommt drauf an, wenn du jetzt sagst Sommer, Baklava mit Eis.
Geil.
So, ich merke, wir sind gleich, wir driften immer ab. Also, diese Stories plus meine Rassismuserfahrung plus meine Negativerfahrung und Positiverfahrung, egal mit welcher Bevölkerungsgruppe, das Konzept ist erstmal Hauptsache Gastarbeitererfahrung, dass die Eltern halt aus ihrem Land geflüchtet sind oder per hier Abkommen eingeladen worden sind, hier zu arbeiten und die hier eine Familie gegründet haben. Und davon haben wir halt Millionen in Deutschland.
Willst du da aber mit den Eltern reden, die hier waren und Gastarbeiter waren, oder willst du mit den Kindern von denen reden?
Alle.
Also alles.
Erstmal geht's nur um mich. Ich. Meine Familie und ich. Deswegen sage ich, ich bin erst bei der 3. Folge. Ich möchte noch nicht rauskommen. Ich möchte erst, wenn ich 6, 7 Folgen habe, rauskommen.
Macht deine ganze Familie mit?
Ja, tatsächlich.
Krass. Cool.
Und jetzt nicke ich noch mal in die Kamera, weil mein Vater hat nur vielleicht gesagt. Die gucken sich das an, die gucken sich alles an.
Okay, Baba, du musst.
Er weiß, er muss. Er hat auch gefragt, wenn es so ein Hip-Hop-Quatsch ist, kann er nicht machen.
Nee, verstehe ich.
Ne? Ja, habe ich auch verstanden. Obwohl er das ja sehr supportet. Ne?
Und ganz kurz, du sagst, seine ganze Familie, du hast ja Geschwister.
Ich habe Geschwister, ich habe Tanten, ich habe Onkel,
und
Cousins,
auch
Cousinen.
Neffen und...
Nein, leider haben wir nie Kinder gemacht. Wir Geschwister sind alle kinderlos.
Du machst Witze.
Nein.
Was?
Ich weiß, Mama redet das auch hart ab. Sie sagt doch immer, sie hat gedacht, ich bin der Erste mit Enkelkindern, obwohl ich der Jüngste bin.
Nee, Moment mal. Du machst Witze.
Nein, ich mach keine Witze.
Wie viele Geschwister hast du?
2.
Wir und die haben drin. Beide keine Kinder?
Keine Kids.
Okay, manchmal gibt's auch Gründe, warum, wieso, weshalb so.
Ich sag, ich habe 15 Jahre die Kids der anderen erzogen, das reicht.
Okay.
Ne? Aber wenn es passiert, passiert's, was soll's. Ich zitiere Alex vom Böckler Park. Ich habe meinen ersten Sohn mit 47 gekriegt, Jay, sagt er.
Ist ja auch okay. Bei Männern ist es so ein anderes Ding als bei Frauen. Also von daher kann ja alles noch werden. Ich finde es sehr spannend, dass du das machst. Ich finde es gut, dass du das machst. Ich finde es aber auch sehr, sehr spannend, dass du das erstmal mit deiner Familie machst, tatsächlich.
Ja, mir ist da auch wichtig, dass die Leute mich kennenlernen.
Genau.
Von der Person, die ich halt auch tatsächlich bin. Also Tizzy und Jay und sind ein und dieselbe Person. Viele haben Image, viele erfinden sich eine Kunstfigur. Aber Tizzy und Jay und Yildirim, das bin ich, das ist mein bürgerlicher Name, ist ein und dieselbe Person. Also da trennt sich nichts mehr. So, und da ist mir dann halt wichtig, dass die Leute hören, weil ich aber zu 90% am Tag bin.
Wer bist
du? Zu 90% bin ich halt Jay.
Aber warum nennt man dich dann nicht Jay?
Weil Freunde und gute Bekannte nennen mich Jay, aber
ja?
Diese Hip-Hop-Szene, in der ich mich zu 99% bewege, bin ich halt Tizzy.
Und,
oder Tizzy Abi, das finde ich übrigens am geilsten, Tizzy Abi.
Und Abi heißt Bruder.
Genau.
Großer Bruder, glaube ich sogar. Und Jay hat auch erzählt, das fand ich sehr spannend, dass es irgendwie früher, es gab Yildirim und auf der anderen Seite gab es...
Yildiz, das habe ich halt erzählt.
Yildiz, genau.
Ja, ja.
Nee, ich habe ja gesagt Jay.
Genau, ja, ja, Entschuldigung, es gab...
Ja, ja, hat ein bisschen gedauert, was?
Das ist aber jetzt so voll vereinfacht, habe ich auch gesagt, dargestellt.
Genau.
Aber so
genau.
War es tatsächlich.
Aber gibt's ja immer noch 1000 Yildirim und
ja, ja, klar, das ist unser Müller und Meier.
Genau.
Ne? Es gibt ja hier gut. In Berlin, glaube ich, 10.000 Yildiz.
Ich glaube, ja. Ja, ja,
ja. In
aber Yildiz genauso.
Und die meisten davon sind kürdisch.
Bist du denn, ja, aber ganz ehrlich, falsches Thema, nein. Bist du denn öfters noch in der Türkei? Ey, ich mach auch, ich bin auch nicht frei von Fehlern.
Alles gut.
Weil mein Problem ist, manchmal schieße ich schneller.
Ich habe den Trigger geliefert.
Weißt du, und ich schieße halt manchmal. Manchmal rede ich, ohne zu denken, aber ich versuche, das hier zu unterbinden.
Ja, das habe ich gerade.
Ja, genau. Das war aber dein Fehler. Und wird auch nicht geschnitten.
Bist du
denn noch öfters in der Türkei?
Nein, gar nicht.
Gar nicht
ich bin
mehr.
Seit 2008 nicht mehr in der Türkei gewesen. Ich habe zuletzt
nicht?
In Istanbul ein Praktikum gemacht,
ja?
Mit meinem Cousin.
Ja. So also Frage. Hast du da aber noch viel Familie?
Ja, ja, ich habe noch total... Also alle... kommt fast komplett, meine ganze Familie lebt mittlerweile in der Türkei.
Die sind alle, aus Deutschland zurückgegangen?
Ja, die haben irgendwie hier studiert oder es sind ja jetzt auch 3-4 Generationen. Ne? Die haben ja Kinder, die jetzt auch Kinder haben. Also ja. Meine Cousins und Cousinen haben Kinder, die sind so alt wie ich.
Ja.
So, das ist schon, und die haben jetzt auch Kinder. So,
krass. Ne?
Aber die sind alle in der Türkei. Und hier in Berlin sind noch ein paar. Irgendwie sehe ich die seit 9 Jahren nie. Ich gucke auch wieder in die Kamera. Ich weiß, ihr guckt das. Ja,
aber es könnte auch an dir liegen.
Ja, bestimmt auch. Ich habe irgendwann, war mir nur noch meine eigene Familie wichtig. Meine Geschwister und mein Papa und meine Mama.
Und da ist auch eine sehr, sehr enge Bindung?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja.
Wir hatten aber immer eine enge Bindung.
Schön.
Nur ist es mir heute sehr viel wichtiger, dass sie genau wissen, wer ich bin. Ich glaube, ich würde sagen, von 21 bis 35 wissen die gar nicht, wer ich bin. Die haben ein Bild von mir.
Aber das kann man ja jetzt noch alles...
Nein, das habe ich schon längst
gehört. Hast du?
Die wissen genau, wer ich bin. Ja, ja, das ist mir auch immer sehr wichtig. Ich erzähle auch sehr viel Unsinn und meine Eltern nehmen das dann ernster als ich.
Aber das klingt mir nach einer eher traditionellen als stark religiösen Familienverbundenheit, die ihr da habt.
Ja, religiös waren wir auch nie wirklich. Also das wurde uns so gezeigt, was ist das, was macht man da. Aber das wurde schon so ferngehalten von uns. Nach dem Motto, wir brauchen das hier nicht, wir müssen das nicht tun, aber es gibt einen Gott.
Findest
du kannst
gut?
dran glauben. In unserem Fall war das cool. Weil ich bin da sehr offen erzogen worden.
Ja, weil es hört sich auch danach an, weißt du, sie stehen hinter dir, sie supporten dich in allem, was du machst.
Ja, ja.
Es ist, ich finde das mega, was du hier berichtest. Deine Eltern scheinen wirklich tolle Menschen zu sein.
Ey, seid ihr.
Ich kenne euch ja nicht, aber das, was er hier vermittelt...
Nein, die sind gut. toll. Ich hatte dieselben Probleme wie alle anderen Teenager. Ich glaube, ich war ja auch nochmal so ein Frecher bei uns. Ich bin einfach mit 19 das erste Mal ausgezogen. Das geht natürlich
geht
nicht.
Geht gar nicht.
Es geht nicht.
Geht gar nicht.
Es geht nicht. Ich glaube auch, meine Cousine Nevda hat mich als Grund benutzt, um auch auszuziehen.
Ich habe neulich gehört von einer Freundin, der Sohn ist mit 17 ausgezogen. Ich saß heulend vor ihr und meinte, wie? Auf gar keinen Fall. Was für 17? Was für 19? Auf keinen. Ja. Meine sollen am besten noch mit 36 bei mir leben. Und dann dürfen sie heiraten, Kinder machen und dann nehme ich die Kinder.
Ja, das sollte ich auch so tun.
Ja, nein, aber nein, das ist gerade, nein, das ist ein Quatsch. Das wirklich, ich sag's dir, ich glaube, da ticken wir im Gedankengang sehr gleich. Ich will nur, dass meine Kinder glücklich sind.
Genau.
Ich habe gar keine Erwartungen. Nur meine Erwartung ist, dass sie glücklich sind. Das ist wirklich das Einzige, was ich mir für sie wünsche.
Genau. Und das haben mir meine Eltern sehr übel genommen, dass ich ohne Erlaubnis ausgezogen bin.
Ja, verstehe ich.
Das ist natürlich schief gegangen. Und dann bin ich mit 21 nochmal ausgezogen.
Mit Erlaubnis?
Jein.
Aber so halb.
Ja. Ich sag ja immer gerne, ich habe meine Pubertät von 21 bis 23 nach.
Aber darüber redest du dann auch, oder?
Wie bitte?
Darüber redet ihr dann auch bei
Gastarbeitern. Na klar, es gibt ja so Dinge, die ich kulturell nicht verstehen will. Und da will ich halt auch mit Älteren darüber reden.
Hammer.
Weil es gibt so Situationen, wo ich weiß, dass meine Eltern, als die jung waren, genauso waren.
Ja.
Und dann sage ich, guck mal, Papa, ich mache das ja anders mit Kids. Ja. Ne? Wenn die mich auf was ansprechen, Drogen,
ja.
Party, sonst was, dann erzähle ich denen meine echte Erfahrung,
ja.
damit sie, weil sie das Vertrauen haben,
ja.
mich auf ein Tabuthema anzusprechen, weil sie eine Erfahrung brauchen. Und dann sagt mein Vater, red nicht so mit mir, ich bin nicht der Freund. Ich bin ein Baba.
Und, geil!
Und dann versuche ich ihm immer zu erklären, doch, es gibt Themen, da will ich mit meinem Baba drüber reden,
ja.
mit einem x-beliebigen Jungen.
Ja, ja.
Vielleicht nehme ich Heroin. Nein, tue ich natürlich nicht. Aber es gibt ja so Sachen einfach, die will man mit seinem Papa besprechen.
Klar.
Das geht jetzt erst.
Aber ist doch cool. Ey, besser cool. Später als nie.
Ja, ja.
Ich bin sehr gespannt auf den Podcast. Ich habe richtig Bock, da reinzuhören. Freue ich mich sehr.
Ich mich auch. Ich muss auch immer wieder grinsen, weil der Tierstar, der hat da einfach schon so viel Werbung drum gemacht. Also da haben schon, kam schon Anfragen.
Echt Bock. Ich habe echt Bock, den zu hören.
Du bist natürlich auch herzlich eingeladen. So, ne? Du bist ja auch Gastarbeiterfamilie, ne?
Ja, ja, aber ich glaube, das ist so eine Überschneidung bei uns allen. Jeder wird das Gleiche erzählen.
Wir benutzen dich einfach als weißgelesene Kanaken.
Boah, gleich so. Und, als weißgelesene Kanaken wurde ich noch nie bezeichnet. Aber ey, irgendwann ist für irgendwie das erste Mal.
Wollte ich gerade sagen. Irgendwas. Okay. Geil. Aber um diese Dinge wird es gehen. Und ich habe noch richtig, also die ersten 3 Folgen haben mir wirklich Spaß gemacht,
ja.
weil ich halt auch so erzähle, wie ich als Kind alles wahrgenommen
habe. Ja, ich bin super gespannt. Ich habe echt Bock, das zu hören.
Wie Schule für mich war. Und ab der 4. Folge kommt halt auch meine Familie mit ins Spiel.
Geil.
Aber ich bin noch nicht so weit. Das Leben besteht auch aus Geld verdienen, arbeiten. Und ich bin ein Mensch, Ich habe mir auch seit der Operation gesagt, alles, damit ich mich wohlfühle. Und damit ich mich wohlfühle, ist es nun mal so, dass ich ein Zwanni hier brauche und ein Fuffi hier. Dann kann ich nämlich jeden Tag draußen essen. Das ist mein Luxus, den ich mir gönne. Wenn ich das nicht habe, ich habe nicht mehr das Mindset, ich bin hungrig und mache jetzt was, sondern wenn ich satt bin, funktioniere ich sehr gut.
Hammer.
So.
Aber ist auch gut.
Ja, das ist jetzt mein Konzept. Das war früher anders.
Voll gesund.
Ich habe manchmal nächtelang da gesessen, Konzepte geschrieben, irgendwas gemacht. Und wenn eine Sache davon funktioniert hat, hat das ja quasi die letzten 3 Monate bezahlt, die ich gemacht habe. Mhm. Aber 45, Know-how. Ich habe auch die Einstellung, nie wieder Mitarbeiter, einmal Leitung, immer Leitung. Und deswegen werde ich mich nie wieder einstellen lassen.
Nein, ich wünsche dir dafür ganz, ganz viel Erfolg, dass das immer so klappt für dich.
Danke.
Du kannst aber nicht gehen.
Nein.
Ohne meine letzte Frage zu beantworten.
Wir sind schon am Ende.
Ja, leider.
Das war cool.
Es würde wahrscheinlich noch länger und länger und länger und länger gehen. Aber ich muss immer so ein bisschen im Rahmen bleiben, ansonsten kriege ich auf den Deckel. Aber die letzte Frage, die musst du mir beantworten.
Hau raus.
Die maximale Blamage. Was ist das Peinlichste, was dir bis jetzt in deinem Leben passiert ist?
Die maximale Blamage.
Oh shit. Also alle, die mich kennen, mir sind 1 Million peinliche Sachen passiert.
Ich brauche die.
Die allerpeinlichste Geschichte, wirklich, die mich mein Leben lang begleitet hat, ist mein erstes Mal.
Wie dein erstes Mal?
Das war das schönste und gleichzeitig peinlichste Erlebnis der Welt. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Liebste so, du wirst das bestimmt sehen.
Oh, gleich so mit Name-Dropping, okay.
Vielleicht piepst du es.
Okay, aber ich sollte das piepen.
Oder so, ne? Ja, vielleicht entscheide. Auf jeden Fall nicht, dass wir Probleme kriegen. Wir hatten das erste Mal, ich hatte mein erstes Mal.
Wie alt warst du? Man muss, okay.
Doch, klar, ey, hau ich auch bei Angeleckt JamFM raus. Ich war 17. Wir hatten halt Sex, es war so richtig, wie man sich das vorstellt. Liebe ist meine erste lange richtige Freundin. Ne? Und ich bin so Spätzünde gewesen. Rosen, sie hat das schön gemacht, meine langen Rosen. Oh. TLC lief. Das war so
geil.
So.
Welcher Song, und, weißt du?
Scrubs natürlich, weil das mein Lieblingssong damals war. Und dann ging es natürlich.
Red Light, das
dann ging es natürlich in R. Kelly und so über.
Ah, okay, gleich so.
Hören wir nicht mehr, aber R. Kelly war damals immer da. Er war immer da. Auf jeden Fall. Gehen wir jetzt frühstücken und die ganze Familie sitzt am Tisch, plus ihre kleine Schwester. Und der Vater und die Mutter sagen, ihr wart aber lange wach. Und kichern, ich weiß sofort, dass sie wissen, was los war.
Nein,
lach mich kaputt, bin knallrot, zieh mich an und bin weg. Das ist jetzt innerhalb von 2 Sekunden passiert. Haha. Ne, und gefühlt wie im Trickfilm noch meine Ex und der, warte, ich mit meinem Fahrrad nach Hause. Und bei uns war es früher so, wir haben uns am Wochenende immer zum Frühstück getroffen. Mein Vater war schon, mein Abi war schon verheiratet, seine Frau, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater und ich alle an einem Tisch. Was ich nicht weiß ist, ich hatte das erste Mal Sex, es hat einen Geruch. Er hat natürlich die ganze Nacht Sex.
Okay.
Ich habe nicht geduscht, gar nichts.
Und du kommst
rein? Ich komm rein, ich sitze im Wohnzimmer und meine Mutter sagt, Olum, du riechst irgendwie nach Mann. Bei dir ist irgendwas anders. Hattest du Sex? Kaffee von meiner Ex-Schwägerin aus der Nase. Meine Schwester heult vor Lachen. Mein Bruder auch. Mein Vater. Brötchen bleibt stecken. So. Ich, was ist hier los? Bin in mein Zimmer. Mein großer Bruder kommt hinterher, er stirbt. Ich so, Abi, lass mich in Ruhe. Gerade bei ihr am Frühstückstisch sagen die Eltern, wie waren aber lange wach. Ich komme nach Hause und das Erste, was Mama ist, an mir riecht und mich fragt, ob ich Sex hatte. Sagt mein Bruder, das hat einen Geruch. Du gehst jetzt duschen und kommst zurück an den Tisch.
Du bist jetzt ein Mann. Geil.
Also es gab
unfassbar.
Aber das
ist eine süße Story.
Ja, die erzähl ich
auch.
Die ist
sehr süß.
Aber es gab...
Die ist sehr süß. Ich kann mir aber vorstellen, ich habe gerade Lachmuskeln, die ich lange nicht mehr gespürt habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass das peinlich ist für dich.
Ich habe mich so geschämt.
In dem Moment muss ich sehr geschämt haben.
Ich habe mich
vor der Mama und so.
Ich habe mich 2 Wochen vor ihren Eltern versteckt.
Aber nein, aber nicht vor ihr.
Nein, vor ihren Eltern.
Ja, verstehe.
Ich hatte einen Schlüssel zu denen.
Oh, krass.
Ich konnte immer zu ihr tanken.
Und dann hast du dich versteckt.
Ich habe immer, wenn ich die gehört
habe. Und wie war die erste Begegnung dann?
Kann ich dir gar nicht mehr sagen.
Aber
ich habe diesen Tag nie vergessen.
Ist das süß.
Und immer, wenn ich so dran denke, was so überhaupt so peinlich. Also es gab viele lustige peinliche.
Ja, aber das ist schon, ja, verstehe ich. Und das ist auch ein einschneidender Moment im Leben, den vergisst man nicht. Ey, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Riesenfreude, dich heute hier zu haben.
Voll gern, das war voll super.
Wir werden auf jeden Fall bei Gastarbeiters Best reinhören.
Yes, voll gern.
In the Building werde ich auf jeden Fall verlinken.
Geil, vielen Dank.
Und alles andere, was du verlinkt haben wirst, wird unter der Folge verlinkt sein.
Damit die Leute eine Kurzinfo haben, In the Building ist auf Pause geschaltet. Ich mache ein kleines Format, In the Building gibt mir 5 auf YouTube.
Das macht übelst viel Spaß zu gucken. Es geht auch nur 5 Minuten, weniger sogar manchmal.
Genau.
Super cool.
Und damit die Leute es nur hören, Geld verdienen geht bei mir mal vor. Wenn ich einen Sponsor habe, du ein potenzieller Sponsor bist, dann gibt's auch wieder In the Building im langen Format.
Alright, er macht es richtig. Also ich möchte nur, dass ihr meinen Podcast bewertet, dass ihr mir folgt und dass ihr irgendwo ein Like lasst.
Und 5 Sterne.
So einfach. Ja, die 5 Sterne. Also in dem Sinne sag ich...